Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 80. Es war ein ausgiebiger Vorbericht auf den Ironman 70.3 Mallorca, der dann aber doch irgendwie die ganzen letzten Rennen der letzten Wochen mit einbezogen hat, denn die Weltspitze, sie raced mittlerweile back-to-back nahezu jedes Wochenende. Ironman Texas ist 2 Wochen her, Ironman Südafrika 3 Wochen her. Trotzdem stehen extrem viele der Treppchen, Jungs und Mädels schon wieder am Start. Ironman 70.3 Valencia vor 2 Wochen, auch da ist die Reisegruppe Sonnenschein wieder am Start. Und Nicky Boy, dann gab es noch eine kleine, ja so eine Wendung Richtung Gewichtsmanagement, wie unterschiedlich dann doch irgendwie die Körper der Top-Athletinnen und Athleten sind. Und ganz am Ende haben wir dann nochmal über die Begeisterung der Kinder beim Sport gesprochen und dass man die sich eigentlich bewahren sollte.
Das war mein Lieblingsteil. Und du hast natürlich vergessen, dass du allen die Frage beantwortet hast, wie man sich vor Läufen und Triathlons am besten erwärmen sollte und dass natürlich auch das Abwärmen, nenne ich es jetzt mal, auch sehr wichtig ist. Cooldown. Und weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Wir haben über den 70.3 Mallorca so intensiv diskutiert und geredet und Szenarien sind wir durchgegangen, dass ich ganz vergessen hatte, dass ich eigentlich da selber starten wollte, was natürlich aufgrund meiner Fußgeschichte nicht funktioniert hat. Und ich habe das so sehr verdrängt. Und ich habe gestern Abend meinen ersten Lauf wieder gemacht. Das habe ich auch gar nicht erzählt. Das machen wir dann einfach nächste Woche ganz ausführlich. Wir geben hier erstmal ab in die Werbung und dann geht's rein in den Podcast.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter wieder, Nils. Und wir können es jetzt verkünden. Schaffst du's? Montag sind die Dinger drin. 25.05. sind für Fortgeschrittenen und Profis die Heatpläne für die Langdistanz drin. Dann könnt ihr es nochmal auschecken. Und es gibt passend dazu auch nochmal bis zum 30. Juni die 10% auf den Core-Sensor, auf den Core-2-Sensor mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben, auf corebodytemp.com oder einfach Link direkt zum Sensor in den Shownotes und dann den Code 10CorePL eingeben. Dann könnt ihr direkt im Radraum bei uns den Core-Sensor verbinden, die Pläne abarbeiten. Und ich bin sehr froh, weil Nils, eventuell habe ich letzte Woche zugeschlagen und eventuell ist heute, gutes Timing, bei mir ein Paket angekommen mit einem Sensor. Und ich werde am Montag mir diesen Plan reinladen. Und das ist ja auch sehr, sehr passend, weil jetzt über Pfingsten steht auch hier in der Bonner Ecke bis zu 30 Grad auf dem Tacho. Also, der Sommer kommt, es wird heiß, guter Reminder, ich steige ein ins Heatgame.
Ja, da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass du dann ein bisschen deine Erfahrungen hier im Podcast weitergibst, denn ich habe es gesagt, ich habe die Angst vor dem Hitzetraining verloren. Es ist jetzt, ist es ein Gamechanger für Hitzerennen definitiv. Ich finde auch den 30.06. eigentlich einen ganz guten Termin, weil der Ironman Frankfurt ist ja am 28.06. Das heißt, alle, die sich dann für Hawaii qualifizieren, haben dann noch 2 Tage Zeit, sich den Core-Sensor zu bestellen. Denn wenn ihr euch für Hawaii angemeldet habt, werden diese, was waren das, wie viel Prozent Rabatt?
10%
Rabatt.
Die braucht ihr dann.
Die braucht ihr dann, weil ihr habt einfach keine Kohle mehr, weil Hawaii so teuer ist. Aber dieser Core-Sensor euch natürlich dann in der Vorbereitung auf Hawaii extrem helfen kann. Das muss man schon wirklich sagen. Denn bei Hitzerennen, da performt ihr halt einfach definitiv besser, wenn ihr Hitze Vorbereitung gemacht habt. Was die Leistungssteigerung anbelangt, habe ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen edgy. Da sollte man erst seine Hausaufgaben machen. Für Hitzerennen definitiv. Also die sich in Hamburg und in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, die sollten dann definitiv den Gutscheincode nutzen. Alle anderen, die ihr, ja, die noch so diese letzten 4-5% rauskitzeln wollen und die meinen, dass sie die alle anderen Hausaufgaben gemacht haben, sollten das auch tun.
Und die Bock drauf haben. Also, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und im Code steht auch in den Shownotes 10CorePL. Und jetzt geht's hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Tuck, Premiere tuck. Heute. Premiere.
Tuck, 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 tuck. Der Motor ist noch nicht warm. Also so ein Kaltstart haben wir.
Warte, Nils, ich muss mir nochmal eben hier ein Glas Wasser eingießen. Weil ich war noch nicht so weit. So. Wasser ist eingegossen. Kaltstart ist das richtige Wort.
um den Kaltstart mal so ein bisschen zu umreißen, ich habe Nick, eigentlich wollten wir um 19 Uhr starten. Nick packt, ich bin Rabenvater und habe den Kleinen eiskalt vor die Glotze gesetzt. Das, was man eigentlich niemals zugeben würde bei strahlendem Sonnenschein. Aber wir sind beide so ein bisschen heute in der Petrouille und haben gesagt 19 Uhr, 5 nach 7 habe ich dir dann geschrieben, ich brauche noch 2 Minuten, weil ich Caspi darf König der Löwen gucken, 2. Teil, und ich weiß immer nicht, wo ich das finde. Und dann hat es halt ein bisschen gedauert, dann habe ich geschrieben, habe dann das Setup eingerichtet, als ich dann aufs Telefon geguckt habe, kam, ich muss noch kurz pinkeln, das war dann die Nachricht von Nick. Deswegen sind wir jetzt dermaßen Kaltstart rein in den Chat Nummer 80. Halleluja, Nick, wir konnten uns gar nicht vorbereiten.
Halleluja, also das ist das richtige Wort. Also die letzten Wochen waren hier mal wieder richtig wild. Und morgen oder beziehungsweise heute Nacht, ich muss glaube ich um 3 Uhr im Auto sitzen zum Airport. Es ist halt so ein Flug. Ich hätte heute fliegen können, dann hätte ich halt einen Dreivierteltag weniger noch mit Jana und der Kleinen gehabt. Oder dieses räudige 5.45 Uhr geht der erste Flieger hier nach Mallorca aus Köln. Den nehme ich dann. Ich werde mich hassen,
wenn der
Wecker klingelt. Ja, also es war dann dafür, aber ich bin dann dafür um 8 Uhr auf Mallorca und habe dann irgendwie da noch den ganzen Tag. Aber ich werde mich auch heute Nacht selber wieder dafür hassen, weil das ist, früher ging das wirklich leicht. Mittlerweile ist es einfach, also wenn man näher an der 40 als an der 30 ist oder an der 20, dann sind diese 4 Uhr, 3 Uhr, 2 Uhr Weckerabenteuer einfach nicht mehr schön.
Nee, ich meine, früher hat man halt durchgemacht. Da ist man gar nicht schlafen gegangen und ist dann direkt vom Feiern in den Flieger gestiegen. Die Zeiten sind dann so mit 30 vorbei und jetzt, wo die 4 näher rückt, Nicky Boy, und dann ja noch sogar nachts so ein kleiner Terrorist im Bett ist, der ihn dann ab und zu mal wach hält.
Ja.
Das macht das Ganze dann auch nicht einfacher. Aber ich hab mich so ein bisschen vorbereitet. Ich hatte eben noch so ein 15 Minuten Zeitfenster und ich weiß ja, dass du morgen nach Malle fliegst. Das hast du, glaube ich, noch nicht erzählt. Du hast einfach nur erzählt,
doch,
dass es
das
um Flieger geht, aber
ach so, ja,
hast du gesagt?
Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ist jetzt schon 2 Minuten her. Ich weiß, soll ich wissen, was ich vor 2 Minuten gesagt habe?
Genau. Die Race Report Offensive muss weitergehen nach der Messlatte, die ihr jetzt vorgelegt habt. Tibor, du, Tom irgendwie so wahrscheinlich noch im Hintergrund und die Reisegruppe Sonnenschein ist ja auch wieder am Start. Und da habe ich nämlich mal geguckt, gegen wen Lena und Strati da so treffen. Denn es ist hochbesetzte Starterfelder, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Ironman 70.3, das nächste Rennen der Pro Series. Ich weiß gar nicht genau, wie lange ist Texas her? 2 oder 3 Wochen? 2 Wochen,
oder? Ironman Texas. Zwei Wochen.
Und schon starten nicht nur Patrick Lange, sondern auch Paul Schuster, der ja so ein bisschen unbemerkt sich das Hawaii-Ticket geschnappt hat in Texas. Also so ein kleines bisschen untergegangen, weil, genau, wir haben noch gar nicht über Texas gesprochen, weil Lena ja zu Gast war im letzten Chat. Und deswegen haben wir, glaube ich, über Texas noch gar nicht gesprochen. Das ist der Punkt, da schließt sich der Kreis. Sehr cooler Chat, die von euch, die es noch nicht gehört haben, hört noch mal rein. Triathlon-Chat Nummer 79 mit Lena. Wirklich extrem coole, entspannte Persönlichkeit. Haben auch vieles gutes Feedback bekommen zu dem Chat. Und da hat sie auch erzählt, dass sie jetzt tatsächlich wieder auf Laura Philipp trifft und auf Emma Pallant Brown. Das kann auch ein ganz, ganz spannendes Rennen werden. Und ich habe dann auch geguckt, wer ist denn noch so alles am Start? Natürlich irgendwie Sarah Svensk, aber dann muss man weiter runtergehen. Und da habe ich die ganze Zeit, wo ist denn Lena? Und Lena ist tatsächlich die
32.
Drittletzte auf der 32. Nee, Nummer 30, oder?
30. Ich habe keine Ahnung, ich habe es geschätzt gerade.
Ach so, cool.
Ich habe die Liste nicht offen.
Genau. Drittletzte auf der deutschen oder drittletzte der Liste, die zu einem Drittel aus deutschen Athletinnen besteht, so möchte man das sagen. Aber das wird wieder ein ganz, ganz heißer Tanz und sie ist heiß, also hört mal rein in den Chat Nummer 79. Das Starterfeld, wie gesagt, gerade mit Laura Philipp und Emma Pallant Brown, dann von der deutschen Seite Daniela Kleiser. Ich glaube, sie hat abgesagt, ich habe es irgendwie so im Hinterkopf, dass sie gesagt hat, sie ist nicht fit. Und dann Sarah Svensk, Franziska Renk, Christine Liebold, Hannah Alom, ich lese jetzt einfach mal die deutschen Athleten vor, Sabrina Roth, Bianca Bogen, das klingt mir verdächtig nach der Schwester von Rico Bogen. Oder was
sehr
hast du dazu?
Sehr verdächtig, ja. Auf jeden sehr Fall. Sehr verdächtig. Ich auch schon,
also mal gucken.
Gelesen gerade, ja.
Mal gucken, was das wird. Annika Timm, Lena Meissner, Elena Iliditsch und Caroline Meyer. Also dieses deutsche Starterfeld ist groß im südlichsten Bundesland Deutschlands, auf Mallorca.
Ist ja ein Home Race.
Also das
sozusagen.
Wird spannend.
Heimrennen.
Ist ein Home. Ja, wobei, ob das jetzt eher ein Heimrennen für Laura Philipp ist oder für Emma Pellen Brown aus England, das mag
nee,
ich
nicht.
Nee,
für die deutschen Athletinnen meinte ich. Du hast ja gerade gesagt, das 13. Bundesland, also deswegen.
Ja, aber England ist ja auch ziemlich stark vertreten auf der Insel,
ja, stimmt.
Oder? Ich finde immer so,
stimmt.
Je nachdem, wo man ist, denkt man, ist in England oder man ist in Deutschland, wenn man auf Malle ist. Auffällig wenig spanische Athleten, muss man ganz ehrlich sagen. Ich guck gerade durch, ich sehe da nicht eine einzige. Das ist schon hart. Eine Argentinierin, die klingt zumindest spanisch, Maria Florencia Diaz Filippi, die startet, aber tatsächlich nicht eine einzige Spanierin am Start beim Ironman 70.3 Mallorca im Profirennen. Das ist schon hart. Oder was soll uns das sagen?
Das ist wirklich hart. Aber du, wir nehmen es, wie es kommt. Und beim Männerrennen ist es ja ähnlich, also sogar noch ein stärkeres Feld bei den Männern, würde ich sagen. Vielleicht nochmal kurz zum Frauenfeld. Ich habe ja letzte Woche Lena schon mal da so ein bisschen drauf angesprochen, nach Rennkonstellationen und so, und ob sie sich Gedanken gemacht hat. Das hatte sie dann noch natürlich noch gar nicht. Und geht da ja mit dieser, ich glaube, die geht wieder mit der gleichen Lockerheit rein wie in Valencia. Das ist ohne Scheiße, zwei Sekunden bevor wir uns zusammengefunden haben hier im Tool zur Aufnahme, ging hier noch so ein Chat los. Tibor hatte gefragt, Reisegruppe Sonnenschein, ey, habt ihr schon irgendwie eure Tage geplant, dass wir gucken können, wann wir wie was filmen können? Tibor übernimmt da gerade dankenswerterweise, weil ich noch packen muss und jetzt hier den Podcast aufnehmen, so ein bisschen die Führung in der Planung auch. Und dann kommt von Jan so Donnerstag, Freitag mit genauen Uhrzeiten, genau wann er wo ist und was macht. Und Lena schreibt einen großen Lachsmiley und sagt, also ehrlich gesagt, habe ich mir noch keine großen Gedanken gemacht.
Aber hat Tibor denn, muss man sagen, dass Tibor eher so in die Kategorie Lena wahrscheinlich fällt. Denn als ich Tibor kennengelernt habe, das war ja im Lanzarote Camp wir sind beide zeitgleich gelandet auf Lanzarote. Du hast uns beide dankenswerterweise vom Flughafen abgeholt und dann saßen wir ja, ich glaube, beim Burger und Pommes. Das war so unser erstes gemeinsames Essen und dann sah Tibor auch so ein bisschen durch aus. Und er hat doch gedacht, er fliegt, wie war das, ab Düsseldorf, war in Düsseldorf am Flughafen und hat dann, er fliegt von Köln-Bonn und war dann schon kurz vorm Kölner Flughafen und hat dann irgendwie nochmal auf seinen Boardingpass geguckt und hat gesehen, scheiße, ich fliege hier von Düsseldorf.
Ja. War zum Glück früh genug, weil er hat die Nacht durchgemacht.
Genau, da sieht man halt einfach der Jungspund. Und dann hat er kurz entschlossen, ist er dann halt nicht mehr in Köln geflogen, sondern musste dann nach Düsseldorf umsatteln und hat es aber Gott sei Dank noch geschnallt. Wäre ein bisschen peinlich gewesen, stell dir vor, du stehst am Eurowings-Schalter und die sagen, ja, sie fliegen aber nicht von Köln, sondern sie fliegen von Düsseldorf. Also das war schon, passt also eigentlich eher in die Kategorie Lena Meissner als Jan Stratmann, der das Ganze dann doch so ein bisschen organisierter angeht. Aber das hat man ja auch schon in den beiden Dokus gemerkt, dass ja. Tom ja auch gesagt hat, bei Jan geht es eher darum, ihm seinen strukturierten Tagesablauf nicht durcheinander zu bringen. Und das bei Lena hat ja nicht so den Eindruck hinterlassen, als wenn da jetzt wirklich alles generalstabsmäßig geplant ist, sondern da wird die Sitzposition dann auch gerne nochmal eine Woche vorm Rennen verändert. Aber zum Positiven, auch das haben wir im Chat besprochen. Also wird super, super spannend sein. Und ja klar, ich würde jetzt sagen, nach der Erfahrung, die man gemacht hat, in Valencia, Lena, die ist jetzt mit Sicherheit angespitzt. Das ist ja auch ein Rennen, was ihr, glaube ich, so ein bisschen einen Kick gebracht hat. Ist jetzt drei Wochen her, oder? Wie lange
war
das?
Drei Wochen.
Drei Wochen ist es her. Sehr, sehr guter Zeitpunkt eigentlich. Man kann sich erholen vom ersten Rennen. Man kann dann nochmal so ein klein bisschen ins Training reingehen. Ich finde, zwei Wochen ist ein bisschen schwierig. Dann lieber Back-to-Back-Races, dass man wirklich zwischen den beiden Rennen einfach nur Luft ranlässt. Wenn nicht zu viel Reiserei dazwischen ist, dann geht das eigentlich ganz gut. Aber drei Wochen definitiv finde ich bei 70.3 Rennen ein besserer Zeitpunkt als zwei Wochen an Pause. Also die wird mit Sicherheit im Rennen noch angespitzter sein, als sie es in Valencia war. In Valencia war es ja so ein bisschen, mal gucken, was da kommt. Ich glaube aber auch natürlich, dass das zweite Rennen dadurch ein bisschen schwieriger wird, weil man jetzt halt doch mit Erwartung reingeht und sie weiß, oh, ich habe Laura schon mal geschlagen, jetzt würde ich sie vielleicht gerne wieder schlagen. Laura hingegen wird Lena mit Sicherheit nicht unterschätzen. Mhm. Und wir haben ja auch im Chat schon darüber gesprochen, ein Szenario, wo Lena mit Sicherheit vor den beiden aus dem Wasser rauskommen wird, also vor Laura und vor Emma Pellin-Brown. Ich finde ja auch, dass Laura in Valencia jetzt nicht auffallend schlecht geschwommen ist, aber sie hat schon deutlich stärkere Schwimmleistung gezeigt, als sie es in Valencia gezeigt hat. Also die wird mit Sicherheit auch jetzt die Zeit genutzt haben, um so ein bisschen im Wasser nochmal zu arbeiten, um da eben nicht so viel Zeit zu verlieren. Denn die Strecke, die ist, würde ich sagen, für alle drei von den Athleten ja perfekt geeignet.
Ja, ich glaube auch nicht, dass das da jetzt irgendwie für irgendwen von der Strecke ein Riesenvorteil ist. Gerade bei den Mädels hast du ja auch nicht so Riesenunterschiede wie manchmal bei den Männern, wo du wirklich ein paar 60 Kilo Athleten und ein paar 80 Kilo Athleten gegeneinander race, weil da macht es einen Riesenunterschied bergauf. Die Mädels sind da, glaube ich, jetzt, da sind ja die Gewichtsunterschiede bei den Top-Frauen gar nicht so gravierend, sodass es dann am Berg nicht so groß ist. Und ich glaube, gerade bei den dreien, denen kommt diese Strecke alle zugute. Die können alle Radfahren, die können abfahren, die können bergauf fahren. Für mich wird halt super spannend und so dieses, nutzt Lena ihre Schwimmstärke und drückt sie voll drauf und keine Ahnung, vielleicht sagt sie sogar, ich mache die Lücke zu Laura noch größer, letztes Mal das Schwimmen war locker. Dann ist die Frage, wenn sie dann vielleicht sogar vorne ist oder weg ist, ist sie alleine, ist noch wer dabei, weil man muss natürlich in Valencia auch sehen, das hat sie erzählt, sie hatte mit Caro Pole eine super starke Athletin, die das Zepter auf dem Rad in die Hand genommen hat und da auf dem Rad natürlich auch einen super Pacing-Job gemacht hat einfach, sodass Lena dann eben, hat sie ja geschrieben, zwar mit mehr als 12 Meter, weil sie Schiss hatte, dass es zu viel ist. Ich habe das mal geguckt, konnte man auch ganz geil im Tracker sehen. Bei den Männern oft immer so eine Sekunde Abstand, bei den Mädels waren es dann immer so 2 im Tracker. Da trotzdem so dieses, wenn vor dir jemand fährt und du kannst darauf verlassen und das ist zwar hart, aber du hast immer wen zur Orientierung, gib Gas und so. Da hat man ja auch gesehen, auf der Radstrecke hat Lena dann auch gerade am Anfang sogar noch was gut gemacht auf Laura Philipp, die ja eine unfassbar starke Radfahrerin ist, wie wir alle wissen. Und dann ist die Frage, kriegt sie das alleine entsprechend auch so umgesetzt? Wobei das in Mallorca auch wieder so ein Ding ist, da geht's halt direkt berghoch, da muss ich eh gucken, dass ich meinen Rhythmus da hochfahre. Also es ist ein komplett anderes Rennen, glaube ich, als das, was es in Valencia war. Und es ist total offen. Und dann ist die Frage, wie geht Lena damit um, wenn zum Beispiel Laura kommt auf der Laufstrecke oder beim Radfahren vielleicht sogar, weil sie ein viel besseres Schwimmen hat oder sowas. Also was passiert dann, wenn du weißt, ich habe Nadine schon mal geschlagen, habe die das ganze Rennen hinter mir gelassen, auf einmal ist die hinter mir, neben mir, vor mir. Dann wird's ja immer interessant. Was passiert dann? Und natürlich Emma Pellant Brown ist ja auch immer so die Geschichte, die kommt dann meistens beim Laufen, aber die kommt dann auch so richtig beim Laufen. Was passiert damit? Also das ist ganz andere Athleten, ganz andere Strecke und ich glaube, es wird ein komplett anderes Rennen als das, was wir in Valencia gesehen haben. Ich würde voraussagen, dass die Strecke und die Konstellation Laura Philipp viel mehr liegt als in Valencia. Also ich glaube, Laura wird ein deutlich stärkeres Rennen machen als in Valencia.
Ja, das sehe ich auch so. Also zumal ja auch das Schwimmen in Alcudia sehr, sehr dankbar ist für nicht absolute Top-Schwimmer, weil die Bucht von Alcudia ist wirklich finde ich persönlich, für die meisten Triathleten im Amateurbereich wird es ja der erste Triathlon des Jahres sein. Ich weiß, von uns sind, glaube ich, 4 oder 5 Athleten am Start. Und ich glaube, dass alle das erste Mal auf Mallorca starten. Also die können sich definitiv, alle, die Premiere haben beim Ironman 73 Mallorca, können sich auf ein ganz, ganz tolles Rennen freuen. Denn diese Bucht von Alcudia, die ist windgeschützt. Das ist wirklich ganz, ganz flaches Wasser. Das hat mit Open Water Swim in dem Sinne, dass man jetzt im Meer schwimmt, eigentlich nichts zu tun. Das ist eher wie so ein See. Das ist wirklich ganz cool. Die Wassertemperatur, die wird definitiv so sein, dass noch mit Neoprenanzug geschwommen werden kann. Dann hast du auch noch Salzwasser. Das ist natürlich etwas, was nicht so guten Schwimmern absolut in die Karten spielt. Also das ist ein schnelles Schwimmen. Man kann auch relativ weit reinlaufen, meine ich. Das war tatsächlich mein letztes Profi-Ironman-Rennen, damals 2012. Das war dann noch der Ironman 73 Mallorca. Ich glaube, da war es sogar Premiere. Und die Schwimmstrecke, die ist halt wirklich ein absoluter Traum. Und ich glaube, dass Laura die letzten 3 Wochen schon daran gearbeitet haben wird, den Abstand nach vorne nicht so groß werden zu lassen. Und ich sehe es auch so. Also ich glaube, Laura ist auch einfach eine, die extrem stark Berge fahren kann. Das, klar, das kann Lena auch. Aber ich glaube, dass Laura schon auf dem Rad an Lena ranfahren wird. Das wage ich jetzt einfach mal so zu sagen, dass die zwei dann zusammen vom Rad steigen und dann, glaube ich, hat Lena noch nicht diese Laufpace, auch wenn sie in Valencia gleichmäßig gelaufen sind. Also die Pace hat sie natürlich von der Untergeschwindigkeit, aber ich glaube, da fehlt ihr einfach noch so ein bisschen die Härte und so dieser Mut dann auch wahrscheinlich einfach mitzurennen, dann vielleicht auch noch so ein bisschen ernährungsmäßig. Also ich glaube, da spricht dann einfach die Routine für eine Laura. Aber das Spannende wird dann halt sein, was passiert mit Emma Pellen Brown, die dann von hinten kommt. Also das könnte dann, glaube ich, das Duell werden. Und ich glaube, das Podest wird so aussehen, dass Laura gewinnt vor Emma Pellen, die dann kurz vorm Ziel Lena noch einholen wird. Und Lena wird dann Dritte. Das ist mal so das Orakel, was ich in den Raum werfe. Aber was natürlich extrem spannend sein wird, ist dann tatsächlich auch das Männerrennen. Also nicht nur das Frauenrennen, sondern auch das Männerrennen. Denn das, würde ich jetzt wirklich sagen, steht absolut im Comeback von dem Mann, der mit der Startnummer M3 an den Start geht. Also M2
Gustav
ist nicht vergeben.
Gustav
Iden, genau. Der Kona-Champ gibt sein Comeback. Ich glaube, so das letzte Bild, was ich zumindest von ihm vor Augen habe, war der Sturz war das Singapur?
Singapur.
Wo er am Wendepunkt gestürzt ist und irgendwie dann nur kopfschüttelnd sich an den Rand gesetzt hat. Und das war dann, glaube ich, so der Tropfen zu viel auf der Saison 2023 bei Gustav Iden. Da war dann irgendwie der Entschluss gefallen, das Jahr ist hier nicht meins, ich lasse es jetzt einfach bleiben. Hatte dann lange mit Achillessehnenproblemen zu kämpfen und hat dann auch, ich finde, schon relativ früh auch richtigerweise die Reißleine gezogen, was die Olympia-Quali anbelangt. Ich glaube, das wäre dann auch einfach vom Punktesammeln her total kompliziert gewesen und ganz am Anfang war noch, glaube ich, so die Hoffnung bei den Norwegern, dass er vielleicht doch noch in dieses Spiel mit einsteigen könnte, aber das ist dann einfach der Tatsache, dass er Achillessehnenprobleme hatte und dass die auch länger gedauert haben, glaube ich, als gedacht, ist das dann quasi so dem gewichen, dass man gesagt hat, nee, unser Ziel ist jetzt ganz klar Kona und auch da muss er sich noch für qualifizieren, also er muss zumindest einen Ironman finishen, muss validieren und der steigt jetzt endlich nach verdammt langer Zeit wieder ins Wettkampfgeschehen ein und hat ein Starterfeld, wo man wirklich sagen kann, das ist jetzt nicht irgend so ein Wald- und Wiesenwettkampf, den er mit links gewinnt, sondern selbst wenn er Form hätte, also wenn man sich das Ganze anschaut, einfach die deutschen Namen, die ihn quasi umrunden, mit der Nummer 1 geht nämlich Jan Stratmann ins Rennen, da brauchen wir jetzt, glaube ich, nichts zu sagen nach der Doku, der ist angespitzt, spitzer kann man, glaube ich, nicht sein. Und dann 2 Wochen nach dem 2. Platz in Texas Patrick Lange. Auch jetzt irgendwie relativ untypisch, direkt wieder zu starten. Aber klar, Patrick ist Spitzenreiter der Pro Series.
Genau.
Und auch das Rennen auf Mallorca gehört zur Pro Series. Und das sind so Sachen, wir hatten da schon mal vor ein paar Ausgaben drüber gesprochen, da bin ich sehr kritisch, was Hawaii anbelangt. Also so diese Taktung, 2 Wochen nach dem Ironman wieder zu starten, das kann man machen. Definitiv wirst du da auch eine gute Form haben. Ob man das Ganze aber schon im April, Mai machen muss, wenn die Saison quasi vor der Tür steht, das finde ich extrem gewagt. Ich finde es extrem cool, weil die Leute halt einfach mehr starten. Genauso Cameron Worth, der vor 3 Wochen ja das Hawaii-Ticket auf Lanzarote geholt hat. Auch der ist am Start. Wie gesagt, Paul Schuster haben wir auch gesagt, vor 2 Wochen 6. geworden in Texas, Hawaii-Ticket geholt. Er startet auch wieder. Also einige, die in den letzten 3 Wochen einen Ironman gemacht haben, stehen an der Starterliste. Und was halt auch sehr, sehr spannende Personalie ist, Juri Kollen, der Sieger von Singapur, der mit Sicherheit zeigen will, dass Singapur jetzt keine Eintagsfliege war. In Miami ist er ja auch schon 4. geworden. Also eigentlich müsste man sagen, wenn man das Ganze von außen betrachtet, hinter Gustav Iden steht ein großes Fragezeichen. Aber nach der Performance in Singapur, würde ich sagen, liegt die Favoritenrolle bei Juri Kollen, wenn er das Ganze nochmal wiederholen kann.
Also eigentlich die letzten mit Miami und Singapur ganz, ganz klar die Favoritenrolle bei Juri Kollen. Vom Namen her natürlich bei Gustav, aber das ist halt eine komplette Wundertüte. Also ich glaube, das kann keiner voraussagen. Und ich habe mich nochmal so ein bisschen durch sein Social und ich habe so ein bisschen Blumenfeld-YouTube-Videos geschaut, wo er auch immer dann mal drin ist und oftmals waren dann so irgendwie bei ihm habe ich mal eine Story gesehen, wo er ein Foto von der Bahn gepostet hat, wo Blumenfeld immer noch lief und er schon fertig war, wo dann so dem Motto endlich wieder
ballern, aber noch nicht so wie Christian. War, glaube ich, so halb übersetzt. Also ich glaube, wahrscheinlich fehlt dem noch ein bisschen was, um wirklich bei 100% wieder zu sein. So ist es zumindest bei mir rübergekommen bis jetzt. Aber vielleicht überrascht er uns auch und haut da ein Mörder-Ding hin und ist einfach komplett richtig fit an der Startlinie. Das ist wirklich so, das kann man jetzt so sagen, vom Namen eigentlich der Favorit, aber er ist das Dark Horse im Rennen auf Mallorca. Und von den Leistungen der letzten Rennen, wenn man jetzt auch vergleicht, was Sam Long wieder gemacht hat in St. George, der da wieder ein krasses Ding abgerissen hat und ganz souverän gewonnen und das Rennen abgeschossen. Wenn man das so vergleicht, okay, wer war bei PTO gut, der ist wahrscheinlich auch bei einem 73-Rennen sehr, sehr weit vorne dabei. Dementsprechend müsste man Juri eigentlich da auf jeden Fall die Favoritenrolle anziehen. Er wurde ja immer stark kritisiert für sein Radfahren, dass er da doch irgendwie manchmal zu nah auffährt und ist ja dann in Singapur einfach weggefahren. Und da bin ich wirklich gespannt, wie das jetzt sein wird. Also ob das wieder so eine Dominanz sein wird oder ob er einfach in Singapur den Tag der Tage hatte und ja, das jetzt anders aussieht. Also ich bin wirklich, wirklich gespannt, was da passieren wird, weil das ist so, auch mit dem Patrick, wenn der dabei ist beim Schwimmen, der Berg kommt ja richtig schnell. Und wenn du da die Athleten hast, die halt 5-8 Kilo weniger wiegen und die dann sagen, ey, am Berg, ich zeig's euch jetzt mal, dann sind die Athleten, die ein bisschen schwerer sind, werden da schon richtig leiden. Und da ist dann am Ende, Mallorca ist so ein 70-3, wo wirklich oftmals welche hinten noch beim Laufen auch fliegen gehen, weil man sich in diesem Berg sehr, sehr, sehr krass übernehmen kann und dann einfach sich nicht wieder erholt davon. Und dann ja ist man halt spätestens beim Laufen oder beim Halbmarathon, sage ich schon, bei Kilometer 13, 14, 15 ist man dann Fritte und geht hoch. Also ich glaube, das wird ein richtig, richtig krasses Rennen mit vielen Führungswechseln. Und das, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es, dass es ein ganz, ganz, ganz schnelles Schwimmen wird, dass wir doch ein bisschen Wind oder so haben, dass für Age Cooper jetzt blöd, aber dass es doch ein bisschen choppy Schwimmen gibt oder so, also oder ein bisschen Wellengang, dass es nicht ganz so easy ist, weil sonst habe ich echt die Angst, dass es da einfach eine riesengroße Gruppe gibt, die da über die Insel düsen wird.
Ja, aber du hast es ja gerade gesagt, also da dann vielleicht auch nochmal für diejenigen, die das erste Mal starten werden, kurzer Streckencheck mit dem Triathlon-Chat mit Nick und Nils. Man fährt ja relativ kurz an der Küste lang, flach, parallel zum Wasser, so 6-7 Kilometer von Alcudia nach Porpoenza. Und dann geht ja der Anstieg schon los. Und das Besondere an dem Anstieg ist, dass er ja sehr gleichmäßig zu fahren ist. Ich würde sagen, das sind die ganze Zeit 5-6%. Also da ist ja nichts wirklich Steiles dabei, also anders als bei anderen Rennen. Dafür ist er sehr, sehr lang. Es zieht sich ja, glaube ich, schon so knappe 15 Kilometer über Treppen, bis man dann oben am Kloster Jück ist. Und dann kommt eine technische Abfahrt, wo es auch oftmals noch so ein bisschen feucht ist, weil sie zum Großteil im Schatten liegt. Also da muss man wirklich auch aufpassen vor Stürzen. Viele Serpentinen, dann aber auch Kurven, wenn man sie kennt, wo man dann ganz gut durchfahren kann. Also es ist schon auch ein bisschen eine Abfahrt, wo man den Unterschied machen kann, wenn man extrem gut bergab fährt oder aber wenn man die Skills nicht hat, wo man Energie verlieren kann und halt auch mit Pech die Gruppe verlieren kann. Und dann geht's nochmal so ein bisschen ins Landesinnere nach der Abfahrt, bevor es dann wieder zurückgeht nach Alcudia. Also eigentlich eine Strecke, du hast es gesagt, die eher Leuten liegt, die ganz klar am Berg gut sind. Und wen man da natürlich auch absolut nennen muss, der gerade auch immer so im April, Mai in absoluter Topform sich in den letzten Jahren präsentiert hat, ist Nico Mann, der St. Pölten gewonnen hat, der letztes Jahr auch auf Mallorca safe auf dem Treppchen stand, also der auch extrem gut immer war. Eine Strecke, die ihm sehr, sehr gut liegt. Und dann natürlich direkt hinter ihm mit der Startnummer 7, Mathis Majerier, der natürlich auch einer ist, der einfach ja bei so einem Rennen definitiv auch ganz vorne mit dabei sein kann. Bradley Wise wird vermutlich im Schwimmen so ein klein bisschen was verlieren, aber auch einer, der richtig gut ist. Und wir haben es gesagt, Cameron Worth, eigentlich eher so ein Powerhorse. Ich würde jetzt sagen, die Strecke ist vermeintlich ein bisschen jetzt nicht zu schwer für ihn, weil ich meine, wer Flash Wallon fährt, Flandern-Rundfahrt fährt und dann rüber oder Paris-Roubaix fährt und dann rüber fährt nach Lanzarote, Südafrika und da dann auf dem Treppchen steht beim Ironman, da kann eigentlich keine Radstrecke zu schwer sein. Aber trotzdem ist er eher so ein Powerhorse für so wellige Strecken. Natürlich dann das große Fragezeichen aus deutscher Sicht, der kann das Rennen mit Sicherheit auch auf dem Treppchen beenden, wenn er in Form ist, Justus Nieschlag. freue ich mich auch tierisch, ihn mal wieder im Rennen zu sehen, weil das auch wieder so ein Kerl ist, der hat einfach jedes Rennen auf der Welt, und damit meine ich wirklich jedes Rennen auf der Welt, gewinnen könnte. Davon bin
wenn
ich fest
von überzeugt. Wenn er es fit an die Startlinie schafft, ja.
Genau, wenn er fit und gesund an der Startlinie ist und das abrufen kann, was er halt einfach drauf hat, und das ist bei ihm leider ganz oft so das große Fragezeichen, aber die Strecke liegt ihm natürlich auch ganz extrem, weil er halt einfach die Abfahrtskills hat, der kann auch unheimlich gut klettern, also das ist auch so ein Typ, der mit Sicherheit vorne mit dabei sein kann. Christian Hogenhaug ist eher auch so ein Powerhorse, ähnlich wie Cameron Wirth. Ich glaube, für den ist die Strecke tatsächlich auch eher so ein bisschen, ja, nicht zu anspruchsvoll, aber doch eher ein bisschen schwieriger. Dann auch, da musste ich so ein bisschen grinsen, aber auch mit ganz, ganz viel Respekt, zweifacher 73 Weltmeister, Michael Rehlert. Also ich weiß
war in
nicht.
Valencia auch am Start, weißt du, ne?
War er?
Der war in Valencia. Ja, der war auch in Valencia.
Ja, klar. Sensationell. Also wird auch vorne mit Sicherheit mit aus dem Wasser rauskommen. Und dann muss man mal sehen, ich glaube, die goldenen Zeiten des Rallyes sind leider vorbei, aber
ich finde es trotzdem geil, dass er einfach noch macht. Das war auch so, der war gut drauf, der hat gesmiled in Valencia die ganze Zeit. Der macht es einfach, glaube ich, nur noch, weil er Bock drauf hat oder nicht weiß, was er sonst machen soll, keine Ahnung. Aber der hat trotzdem beim Check-in und so, der hat einfach Spaß ausgestrahlt. Also du kennst ja Sunnyboy-Lächeln und so.
Ja, voll,
also ich habe ihn nach dem Rennen nicht mehr gesehen. Aber so vorher beim Check-in alles, der war gut drauf, es war cool, so ey, so, ne, wie, also ich fand's geil, dass er da einfach ist, raced und so, ich glaube, der hat da einfach Bock drauf und deswegen kann es nicht sein lassen, was ja auch einfach geil ist.
Ja, voll, absolut, also wenn das die Motivation ist, einfach zu sagen, nee, ich habe da Spaß dran, ich starte noch, dann ist es natürlich absolut perfekt. Ich habe da natürlich immer irgendwie so Cameron Brown vor Augen, der Neuseeländer, der mit 49 dann 73 ist er nicht mehr so massiv gestartet, weil da war halt einfach, hat ihm einfach die Pace gefehlt, aber das war ja so ein Typ, wenn der am Start stand bei einer Ironman-Liste, ist der halt einfach mit seinen 49 Jahren immer noch in die Top 10 gelaufen, ist jetzt nicht mehr diese fantastischen Marathons gerannt, die er in der Vergangenheit gelaufen ist, aber war immer noch irgendwie so für so eine 2,55, 2,56 gut, und das finde ich halt so ein bisschen, ich meine, Micha, der Typ war einfach, ich weiß gar nicht, wie lange ungeschlagen auf der 73-Distanz, das ist etwas, was wahrscheinlich verdammt viele auch gar nicht mehr wissen, war Back-to-Back-Weltmeister auf der 73-Distanz, also ich glaube, der war wirklich 2 Jahre nahezu ungeschlagen. Und aber du hast natürlich total recht. Also wenn er da einfach nur aus Bock startet und ein riesen Grinsen hat, dann ist es natürlich völlig legitim. Also völlig okay.
Vielleicht muss er auch nochmal switchen, wie Cameron Brown, auf die langen Distanzen dann. Weil ich glaube, es wird bei mir auch so sein, dass dieser Top-End-Speed, der ist beim Schwimmen vorne dabei, aber die Jungs knallen da ja mittlerweile aus der Wechselzone raus. Da hast du eigentlich gar keine Chance mehr irgendwann. Das ist dann schon einfach krass. Um die Liste noch komplett zu machen, Sprintduell gegen Jan Stratmann in Valencia. Yannick Schaufler auch wieder am Start. Und genauso ja. Johannes Vogel, der auch lange Zeit oder auch bis auf Platz 2 vorgelaufen ist und lange auf Platz 2 lag im Rennen in Valencia. Beide Jungs von der Kurzdistanz, beide super leicht. Beide mitgefahren in Valencia auf dem Rad. Also das wird für mich sehr spannend. Das ist so, kriegen die zwei es auf der Distanz noch ein bisschen besser umgesetzt. Auch Yannick, die Form, wenn er die mitnimmt, ich glaube auch, dass die Strecke im Yannick, der ja wirklich ein super Leichtathlet ist, auch nochmal besser liegen kann. Und Johannes Vogel, super starkes Rennen, genauso gemacht. Da lag es dann, glaube ich, also von außen drauf geguckt, glaube ich, auch so ein bisschen an dieser Erfahrung einfach noch auf der Distanz. Ich weiß nicht, ob es dann so eine Mischung war aus vielleicht ein bisschen zu schnell losgelaufen und wahrscheinlich, wie es bei den meisten Kurzdistanzen dann ist, 73, man denkt, das ist gar nicht viel länger, aber die Ernährung spielt halt doch eine riesige Rolle auf der 73-Distanz. Das war ja auch das, was Lena erzählt hat im Podcast, dass dann auch beim Laufen sie 2 Gels zwar dabei hatte, mit jeweils 50 Gramm, aber nur noch eins reinbekommen hat, weil der Magen dann nicht mehr mitgespielt hat, ein bisschen rebelliert hat. Und ja, das muss man halt erstmal umgesetzt bekommen. Und das ist für mich so Dark Horse in Anführungsstrichen 2 und 3, Yannick und Johannes. Da bin ich, also ich glaube, die werden ein richtig gutes Rennen machen, beide.
Ja, wobei Yannick muss man ganz klar sagen, das kann man auch eigentlich nicht mehr als Dark Horse sagen, nach der Leistung, die er in Valencia gezeigt hat. Also der hat das Ding ja super anständig zu Ende gebracht, also wirklich ein richtig gutes Rennen gemacht. Johannes, du hattest gesagt, ich habe ihn im Januar kennengelernt, da hat er ja mit Strati zusammen im Plaites trainiert, mehr oder Februar war es, glaube ich, also extrem angenehmer Typ, interessanterweise auch aus Rostock, so wie Reli ja auch, also auch ein norddeutscher Jung, auch so diese norddeutsche Gelassenheit und ja, wir haben es gesagt, die Jungs, die kommen jetzt irgendwie alle vorne mit aus dem Wasser raus, die können alle richtig gut Radfahren und haben natürlich beim Laufen auch einen immensen Speed, also das ist etwas, was die, die von den längeren Distanzen kommen, so mit Sicherheit nicht mehr mitgehen können, also dass sie die ersten 5 Kilometer irgendwie in 15 Minuten hoch anlaufen, das ist halt, muss ja auch nicht sein, also das ist ja das, was manchmal auch zu viel ist, also die laufen dann halt einfach zu schnell an, obwohl sich das für die dann locker anfühlt, das ist klar, die laufen könnten vermutlich auch unter 15 anlaufen, jetzt gut, Johannes vielleicht nicht, aber so die Weltspitze kann halt auch ganz klar die 5 Kilometer unter 15 Minuten laufen, wird ja auch gelaufen und wenn du dann eine 15,50 läufst, fühlt sich das natürlich nach Standgas an, also denkst du einfach so, ich laufe hier mit angezogener Handbremse, aber du hast es gesagt, das sind dann halt einfach doch 21 Kilometer am Ende und vor allem muss man halt auch sagen, die Renndauer geht halt über diese kritischen 1 Stunde 40, 1 Stunde 50, wo die Glykogenvorräte halt ausreichen, darüber geht es halt hinaus, also die olympische Distanz, gerade die Sprintrennen, wenn sie jetzt nicht auf einer superschweren Strecke stattfinden, selbst dann, die sind immer vorbei, wenn die Glykogenspeicher halt ausgeleert sind. Also da musst du jetzt nicht großartig, da macht es Sinn, nochmal ein Gel zu nehmen, aber nach einer Stunde 40 bist du in der Regel im Ziel, Stunde 45 und dafür reichen die Glykogenvorräte aus im Körper, wenn du top aufgeladen bist und top trainiert bist. Aber Halbdistanz sind dann halt doch für die Jungs 3,5 Stunden und da spielen dann halt einfach diese Glykogenvorräte eine sehr, sehr große Rolle und das kann dann Unterschied machen und wenn du dann keine Möglichkeiten hast, das aufzufüllen oder halt das Ganze vernachlässigt, dann halt auch trinken, das ist ja auch immer so ein Ding. Ich weiß nicht, wie jetzt das Wetter gerade auf Mallorca ist. Hast du da schon irgendwelche Informationen?
Ja, es werden 26, 27 Grad, also schon warm, trinken spielt eine große Rolle und ja, bei dem Wetter ist es da also ab da, wo es wirklich warm wird, spielt ja dann auch eine Rolle, führst du noch genug Salze und Wasser zu, weil wenn du dann wirklich nur deine Kohlenhydratpullen hast und die irgendwie auf hoch 100, 120 Gramm dosierst und es wird richtig heiß, dann ist halt auch die Frage, spielt der Magen damit? Das ist auch nochmal so ein Risikofaktor, also Valencia war es halt morgens auch noch richtig kühl, da hat das Wetter wirklich keine Rolle gespielt. Da kam zwar die Sonne raus und es war geiler Sonnenschein und es perfekte Rennbedingungen eigentlich. Und hinten raus beim Laufen wurde es dann langsam warm, aber nicht so, dass die Profiathleten in irgendeiner Form beeinflusst hat. Und Mallorca wird dann jetzt spannend. Ich habe noch nicht geguckt, wie warm es dann jetzt morgens wird oder wann Start ist, wie früh. Wird wahrscheinlich ähnlich sein, aber ich glaube, es wird da schon so ein bisschen wärmer, dass es dann schon Richtung wahrscheinlich 24, 25 Grad geht und das dann in der Sonne, dann ist es schon warm, wenn es am Tag nachher 27, 28 wird.
Absolut, ja. Genau, und da spielt dann halt einfach die Flüssigkeitszufuhr und du hast es auch gesagt, die Salzzufuhr eine ganz wesentliche Rolle, denn wenn du nicht Salze zuführst, dann können auch die Kohlenhydrate nicht mehr aufgenommen werden und da schließt sich dann so der Kreis, dann kann es halt wirklich zu Magenproblemen führen und dann kannst du halt die Leistung, die du vielleicht drauf hast, nicht abrufen und vor allem, um die Radstrecke auch nochmal zu Ende zu bringen, du kommst halt aus der Abfahrt raus und fährst dann nochmal ins Landesinnere, das sind ja, würde ich schon sagen, am Ende dann nochmal so 30, vielleicht auch 40 Kilometer, 35 Kilometer, die du dann in diesem Welligen fährst und wenn du da dann halt gut vorher gefahren bist und da dann halt auch nochmal einen Unterschied machen kannst auf dem Rad. Also da ist dann, glaube ich, so ein Cameron Worth von Vorteil, wenn der dann halt richtig einen rauspackt, der wird jetzt im Rennen um Platz, um die Top 3, wahrscheinlich auch um die Top 5, wird der keine Rolle spielen. Also definitiv nicht. Dafür reicht einfach sein Speed beim Laufen nicht. Aber beim Radfahren kannst du da dann halt auch nochmal einen Unterschied machen. Also ich glaube, das ist zum Beispiel so etwas, wo Strati dann auch nochmal so einen kleinen Unterschied machen könnte, weil er da dann einfach echt auch nochmal so, der ist ja für... Er ist jetzt ja kein reiner Kletterer, du hast es gesagt, wie jetzt irgendwie ein Johannes oder auch einen Patrick Lange, der ja auch so einer ist, der sich ein bisschen schwerer tut, im Flachen so richtig Watt aufs Pedal zu bringen. Da ist Strati ja doch schon eher einer, den ich da in die Kategorie zählen würde, der auch im Flachen richtig einen Unterschied machen kann, weil er halt einfach ein etwas größerer Athlet ist. Und das könnte ihm dann halt auch so ein bisschen in die Karten spielen, dass er da dann vielleicht dann doch ein bisschen den Unterschied machen kann. Denn die Strecke ist, würde ich jetzt sagen, doch auch anspruchsvoller als in Valencia. Mhm. Oder wie siehst du das? Ich meine, du hast die Strecke von Mallorca vor Augen und warst in Valencia vor Ort.
Ist auf jeden Fall deutlich, deutlich schwieriger, auch gerade für die Profis, weil für die Age-Grupper würde ich sagen, ist es gar nicht eine schwierigere Strecke. weil du fährst ja eigentlich als Age Grouper deine Pace und ob du jetzt ein bisschen mehr wiegst oder weniger, dann fährst du halt hinten nachher schneller, aber die Profis, die müssen diese Gruppe mitgehen, die vorne halt ist und in der sie dann sind. Und da ist halt die Frage, wie hart will es der ein oder andere auf dem Anstieg machen? Und wie du schon richtig gesagt hast, das Ding ist halt nicht oben, wenn es erste Mal flach wird, zu Ende, sondern dann kommen noch so ein paar Wellen und bis du wirklich dann ganz oben bist, an der Tanke am Kloster Juck und links abbiegst und in die Abfahrt ballerst, ist es halt wirklich ein langer Weg. Und da ist es so, dass wahrscheinlich auch ein Jan sich richtig, richtig, richtig wehtun muss, damit er da die Gruppe hält. Weil wenn die da vorne draufdrücken, und das wissen natürlich auch die anderen, also jeder weiß da, wer wem wo wehtun kann und wer an wem dranbleiben muss. Und das ist halt so einfach dieses Thema. Das ist, ja, die können sich da gegenseitig schon richtig wehtun und werden es wahrscheinlich auch, weil die wissen auch, ey, da hinten im Flachen, da ist dann wahrscheinlich ein Jan oder vielleicht auch noch zwei, drei andere Athleten auch, sind da Athleten, die einen Unterschied machen können und vielleicht uns auch nochmal abhängen können, weil da sind auch so ein paar ganz kurze, richtig steile Berge nochmal drin. Wenn du da mit Speed reinfährst vorne und nochmal richtig drauf latscht und drüber ziehst, dann kannst du schon nochmal eine Lücke reißen, auch gerade hinten raus, wenn alle müde sind. Und ja, wenn aber die leichten Athleten, die da vielleicht nicht ganz so gut sind im Flachen, halt die Drücker schon kaputt gefahren haben am Berg, dann sieht's auch wieder anders aus. Also das ist so ein, Mallorca ist so ein Rennen einfach, das ist, ja, Radstärke ist auf jeden Fall wichtig und reine Läufer keine Chance, weil es dann einfach zu hart wird. Aber das ist so ein, ja, ich glaube, so Mallorca kann man sagen, brauchst du wirklich so einen richtig kompletten Triathleten. Nicht nur Schwimmradfahren, Laufen, sondern auch der Berge fahren kann, der abfahren kann, der im Flachen drücken kann. Gutes Laufen ist dann langweilig, flach an der Promenade und auf der Straße vier Runden. Das ist so ein bisschen unspektakulär, aber kann natürlich sehr schnell werden.
Aber halt auch da abschließend für die Age Grouper kann man sich total drauf freuen, weil es ist halt super zuschauerfreundlich. Man kann ja als Zuschauer auch einfach immer quergehen da an der am Strand, / die Straße, die Hauptstraße, die eigentlich durch Alcudia durchführt. Ich wollte gerade sagen, die Schinkenstraße, das ist ja immer, wenn man im Trainingslager da ist, denke ich immer so, alter Schwede, hier so richtigen Urlaub machen, ist eigentlich ganz schön grausam. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es wunderschön ist. Wenn man auf Wasserseite ist und aufs Wasser guckt, ist es total traumhaft. Aber der Ort an sich, Alcudia, boah, ein Hürzler-Hotel nach dem anderen, das geht wirklich schöner. Aber zum Zugucken ist es natürlich total cool und auch was die Stimmung anbelangt. Also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles 70-3-Rennen, gerade auch für die Amateurathleten, die können sich da riesig auf was freuen. Diejenigen von euch, die jetzt vielleicht den Chat noch hören in der Vorbereitung aufs Rennen. Aber du hast es eben beschrieben, das Rennen, wenn man jetzt so die Augen, die vergangenen Rennen vor Augen hat, ist es eigentlich natürlich echt ein Rennen für Gustav Iden, 70-3-Weltmeister in Nizza geworden. Also ich meine, der Typ hat das da auf dem Rad irgendwie auch so mehr oder weniger entschieden, auf der Abfahrt, der kann eigentlich alles, weil der kann ja auch dieses Drücken noch im Flachen, das hat er auf Hawaii gezeigt, also da ist er definitiv auch einer. Ich bin echt super gespannt, also ich kann mir vorstellen, dass der entweder um Sieg mitfightet, also wirklich auch dann so, keine Ahnung, vielleicht wird ihm dann so die letzten 4-5% fehlen, aber dass er dann ein Laufduell hat mit dem Juri Keulen dann vielleicht auch, ich meine, das war schon stark, was der da in Singapur gezeigt hat, ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie hat er sich davon erholt, ich meine, da ist jetzt auch schon, sind auch schon ein paar Wochen wieder vergangen, aber wenn man so tief drüber geht, wie er es gemacht hat, da kann das dann schon auch sein, dass man da erstmal eine Woche oder 10 Tage braucht, um sich davon zu erholen. Man weiß auch nicht, was es mental mit ihm gemacht hat, ob er wieder imstande ist, dermaßen drüber zu gehen, denn ich glaube, das verängstigt einen dann schon, wenn man so ein Rennen im Rollstuhl beendet und dann im Krankenhaus wieder aufwacht. Also das so krass ist, dass man nicht mal mehr bei der Siegerehrung dabei ist. Also ob man dann das schafft, wieder so tief zu gehen, das sei dahingestellt, aber mit Sicherheit ist das einer, haben wir auch schon gesagt, der ganz vorne mit dabei ist. Und ich kann mir vorstellen, dass dann vielleicht Gustav Iden so die letzten 4-5% fehlen. Also ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, entweder endet er auf dem Treppchen oder aber der macht kein gutes Rennen. Also ich glaube jetzt nicht, dass ein Gustav Iden 4., 5., 6. wird. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil dafür ist es halt einfach ein zu herausragender Athlet und die Strecke, die ist halt auch tatsächlich, wie du gesagt hast, wie für ihn gemacht.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Und das Allergeilste für euch, die das jetzt hören und sagen, oh, jetzt kriege ich Bock auf das Rennen, das schon mal als Service-News nochmal hier auf ironman.com/live könnt ihr dann am Samstag das Rennen auch live euch per Stream reinziehen von zu Hause, was richtig geil ist. Also alle Rennen dieser Pro-Series werden nämlich gestreamt und da gehört ja, wie Nils am Anfang gesagt hat, der 73 Mallorca auch zu. Und ja, ich bin gespannt, was es wird. Ich habe ein paar Prognosen gesagt, aber ich habe mich noch ein bisschen zurückgehalten und ich nenne auch kein Podium und so. Das hat gut funktioniert. Ich glaube, alle wissen, für wen ich bin im Männer- und Frauenrennen und wem ich einfach die Daumen drücke. Und wir werden wieder live mit der Kamera dabei sein und ja, mal schauen, was wir da so zaubern können noch am Wochenende. Wir müssen noch in die finalste Planung gehen sozusagen. Und ich habe gerade nochmal Service News Nils Nummer 2 Wetterbericht wirklich genau geschaut. Es ist genau, wie ich gesagt habe. Also wir sind morgens, wenn gestartet wird, noch so 14 Grad und dann am Ende wären es halt genau diese komplett Sonne, keine Wolke, vorausgesagt am Samstag und 25 Grad. Also das ist dann so das Ding, wo es beim Laufen schon wirklich heiß wird dann, wo man echt drauf achten muss, jeden Becher mitzunehmen und genug Flüssigkeit reinzubekommen.
Ja, ich muss jetzt natürlich, wenn ich bei den Frauen das Treppchen getippt habe, muss ich mich jetzt natürlich trotzdem aus dem Fenster lehnen und muss irgendwie das Treppchen vorhersagen bei den Männern oder zumindest es versuchen vorherzusagen. Und ich würde tatsächlich sagen, ich fürchte, dass kein Deutscher auf dem Treppchen steht. Wenn ein Deutscher auf dem Treppchen steht, auch wenn ich jetzt Ärger kriege mit einigen, dann glaube ich, ist es wirklich Justus Nieschlag. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob er jetzt tatsächlich schon wieder so fit ist, dass er da ins Rennen mit einsteigen kann. Ich glaube tatsächlich, dass Gustav Iden wieder vorne mit dabei ist, dass Juri Kollen wieder vorne mit dabei ist und dann, weil der einfach bei den letzten Rennen einfach so stark war, Mathis Margerier, ist echt ein schwieriges Wort, obwohl ich 7 Jahre Französisch hatte, ein schwieriger Name. Ich glaube, dass die drei auf dem Treppchen stehen werden, in welcher Reihenfolge, das weiß ich noch nicht so genau.
Also heute bei den Männern gibt es kein Orakel diesmal, sondern nur eine Vermutung.
Doch, ich sag Juri Kollen vor Gustav und vor Mathis.
Ah, okay.
Das sage ich. Und dann glaube ich, dass aber dann so die anderen Deutschen, also da sehe ich vor allem auch Strati natürlich wieder vorne, PL5, 2 Wochen nach Texas. Das war jetzt auch, können wir auch noch mal ganz kurz drüber sprechen, das war schon ein starkes Rennen irgendwie. Klar, wenn du Zweiter wirst und ganz knapp hinter dem absoluten Überraschungssieger Speedy Gonzales, der schnellsten Maus aus Mexiko. Ich glaube, das war der erste mexikanische Ironman-Erfolg, oder?
Es stimmt, ja. Also unfassbar, wie der losgelaufen ist. Ich dachte im Livestream, wo ich das geguckt habe, so, das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen einfach. Und dann, also ich habe das so im Tracker gesehen, dann habe ich diesen Livestream angemacht und gesehen, was der für einen Laufstil hat und was für ein Legspeed der hatte und was für ein Turn. Also, und da habe ich gedacht, Alter, der rennt jetzt da einfach unter 2,30. Der zieht es durch, der wird nicht langsamer. Ist am Ende dann doch noch ein bisschen langsamer geworden, aber wo kam der bitte her? Und dann im Livestream haben sie dann erzählt, ja, der lebt in der Höhe und also, keine Ahnung.
Speedy Bee, Speedy Boo.
Der kam für mich komplett aus dem Nirgendwo. Und was dann aber, um noch kurz drauf zurückzukommen, wirklich beeindruckend war, der ist langsamer geworden, hat aber es souverän gehalten, aber was Patrick hinten raus noch wieder gemacht hat, wie nahe der dann doch noch wieder rangekommen ist, dass ich dann doch wieder gezittert habe und dachte, komm Patrick, Junge, vielleicht schaffst du es doch noch, aber am Ende dann leider nicht ganz, aber das war, also, wie der wieder rangeflogen ist, 5 Kilometer weiter und er hätte den
ja
eingesammelt.
Wahnsinn. Ach, ich glaube ehrlich gesagt nicht mal mehr 5. Ich glaube, es wären noch 2 Kilometer gewesen und der hätte das Blatt zu seinen Gunsten gewendet. Aber man muss halt auch sagen, sowohl in Oceanside als auch in Texas war die Radleistung jetzt nicht enttäuschend, kann man natürlich nicht sagen, aber das war jetzt keine richtig gute Radleistung. Das hat man schon besser gesehen von ihm. Und ich glaube, das wird nicht reichen, um jetzt auf Mallorca ganz vorne mit ins Rennen einzugreifen. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, er wird auf dem Rad ein bisschen verlieren. Der wird wieder seinen starken Lauf auspacken. Aber so dieser letzte 73-Punch, der fehlt ihm halt. Und deswegen sehe ich ihn da jetzt nicht unter den Top 3. Strati, glaube ich, wird definitiv auch wieder ein gutes Rennen machen. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Die anderen hast du auch schon angesprochen. Ich glaube trotzdem, dass Justus auch, obwohl er nicht ganz vorne mit dabei sein wird, aber vorne mit im Rennen ins Ziel kommt. Also ich glaube, wir werden safe 3-4 Deutsche in den Top 10 haben, aber Treppchen sehe ich in der Konstellation, die ich eben genannt habe. Also wird, ja, wird mega spannend sein zu sehen. Und ist echt schon krass, dass man solche Rennen, du hast es gesagt, Sam Long am Wochenende Oceanside gewonnen, nicht Oceanside, sondern St. George gewonnen, Streckenrekord aufgestellt, unfassbares Rennen wieder abgeliefert. Auch ein ganz starkes Rennen wieder von Maximilian Sperl und Magnus Männer bis zum Laufen. Da haben dann, glaube ich, beide bitter bezahlen müssen. Also vor allem Magnus Männer wurde echt fies nach hinten durchgereicht. Ich glaube, das hat er sich so nicht vorgestellt. Die beiden sind ja in Kalifornien, nach ihrem Start in Kalifornien, direkt drüben geblieben, logischerweise, und haben sich dann richtig bewusst und gezielt auf St. George vorbereitet. Aber dann beide doch nicht das abrufen können. Auf jeden Fall Max Sperl nicht das gezeigt, was er in Oceanside gezeigt hatte. Und Magnus Männer, wie gesagt, beim Laufen dann echt einen ganz, ganz rabenschwarzen Tag gehabt. Aber es war cool zu sehen, wieder so zwei deutsche Namen, die man im letzten Jahr noch nicht unbedingt auf der Pfanne hatte. Max Sperl jetzt schon, Magnus Männer nicht. Die dann kurz nach dem Schwimmen das Rennen wieder angeführt haben. Also ich hatte dann irgendwann mal reingeguckt und da war das dann schon wieder cool. So two young Germans leading the race. Also das macht schon Spaß. Und was ist das für eine Action gerade, dass man halt einfach echt so ein Rennen wie St. George schon fast gar nicht mehr so richtig auf der Pfanne hat, weil das so untergeht zwischen den Highlights, die jetzt gerade gejagt werden.
Ist einfach
ein
zu weit Highlight weg.
Jagt wirklich das nächste.
Ist einfach, USA ist ja immer so ein bisschen, da muss man wirklich bewusst schauen, wo sind die Rennen, das hat man einfach nicht so auf dem Schirm, wann die einfach sind, weil man selber nicht in Betracht ziehen würde, da zu starten. Ich habe es gerade aber nochmal rausgesucht, aber absolut, wie du gesagt hast, super geil zu sehen, Magnus Männer, Max Sperl, wieder richtig, richtig starkes Rennen gemacht, aber wer soll dagegen eine Chance haben? Erste Stunde auf dem Rad von Sam Long, 386 Normalized Power, 366 Average Power. Und dann schreibt er dazu, eigentlich wollte er Snow Canyon 390 bis 410 Watt hochfahren. Aber die erste Stunde, was ich gerade vorgelesen habe, war schon so stark, dass er halt gesagt hat, nee, lieber nicht, da platze ich noch. Und nachdem er das Rennen aber so stark gefinisht hat, hat er sich gefragt, hey, was wäre denn gewesen, wenn ich einfach 400 Watt da hochgefahren wäre?
Ja, und auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe es mir tatsächlich zwischenzeitlich angeguckt.
Was sind das für Zahlen?
Naja, ich meine, gut, wenn du dir anguckst, wir haben drüber spekuliert, dieses Video von Magnus Dittlef, was der für Werte auf der Rolle gefahren ist. Also sind ja auch diese Kategorien. Also das sind mittlerweile Dimensionen, das ist schon pervers. Also das ist wirklich krass, was die Jungs fahren. Und man muss halt auch sagen, Sam Long ist jetzt ja auch kein Leichtgewicht. Also das ist ja einer, wenn du da wieder Watt pro Kilogramm Körpergewicht und am Berg kannst du das Ganze zählen, da ist es dann halt einfach, der muss ja halt auch so viele Watt fahren, weil sonst hast du keine Chance. Und das hat ja auch schon Lionel in Oceanside gesagt, wo es dann auch irgendwann berghoch ging, wo er gedacht hat, Alter, ich muss einfach nur versuchen, an Sam dran zu bleiben. Und dann hat er irgendwann zwischendurch mal aufs Powermeter geguckt und hat halt gesehen, was sie da für Werte fahren. Da stand ja auch eine 4 vorne und er musste halt einfach hinterherfahren, um das zu schaffen. Und da hast du halt, so viele hast du da halt nicht, die das fahren können. Aber guck dir die Leistung an, die wie heißt unser französischer Ironman-Weltmeister? Sam Laidlow. Was der in Nizza produziert hat, war halt auch krass.
Also ja,
da
stimmt.
Ist halt einfach wirklich, das ist so viel Horsepower. Ihr habt aber gerade einen ganz spannenden Gedanken gehabt, weil wir über das Gewicht gesprochen haben bei den Männern und was das bei so einer Strecke wie St. George jetzt auch, aber dann halt auch Mallorca, was das Gewicht in der Ratio Watt pro Kilogramm Körpergewicht ausmacht. Und du hast ja schon echt bei den Männern ganz unterschiedliche Wettkampftypen. Wenn du dir Patrick jetzt mal anguckst oder auch einen Justus Nieschlag, einen Nico Mann, das sind alles so kleine, die wahrscheinlich so 60, 62, 63, 64 Kilo wiegen. Also Justus ist, glaube ich, ein bisschen schwerer, aber ja auch ein ganz, ganz dünner Athlet. Dann hast du so Typen wie einen Sam Laidlow, wie einen Sam Long, wie einen Magnus Dittlef, die vermutlich eher so knapp unter 80 sind, 77, 78 Kilo. Also das ist schon relativ große Unterschiede. Wenn man jetzt über die Frauen nachdenkt, da würde ich mal sagen, dass vermutlich die gesamte Weltspitze zwischen 55 und 65 Kilo wiegt.
Ja.
Oder?
Würde ich unterschreiben.
Und wahrscheinlich sogar 80% um die 60 Kilo. Also da ist dann vielleicht die eine irgendwie bei 62, 63, die andere ist bei 58. Ich glaube, so eine Anna Haug, die ist ja auch austrainiert, also muskulöser, als man dann denkt. Die wiegt wahrscheinlich auch ihre 57 Kilo, 58 Kilo. Daniela Rief kann ich mir vorstellen.
Ich habe gerade gegoogelt, ich kann dir nur eine Google-Aussage sagen. Da ist dann ja. schon Unterschied, Anne Haug 52, Dani Rief 63. Lucy 58.
Ja, aber da würde ich jetzt aber eher sagen, dass die vermutlich beide ein bisschen schwerer sind. Weil ich glaube nicht eine Daniela Rief, die ist 1,74, 1,75 groß und bei den Paketen, die sie hat, ich glaube eher, dass sie da dann doch so Richtung 64, 65 Kilo wiegt. Aber trotzdem sehr interessant. Also finde ich irgendwie, habe ich mir so noch nie Gedanken drüber gemacht. Und als du das eben gesagt hast, ging das dann bei mir im Kopf so ein bisschen los, dass bei den Frauen das dann doch eher so Stereotyp ist. Also da hast du jetzt keine, die irgendwie so groß und in Anführungsstrichen schwer ist, wie jetzt, Detlef ist jetzt auch nicht schwer, aber so krasse Powerhorses, die hast du nicht. Also auch eine Taylor Nipp, die ja in die Richtung gehen würde, die würde ich jetzt als Powerhorse bezeichnen. Ich weiß nicht, die ist jetzt aber auch, glaube ich, auch nicht so riesig groß, irgendwie 1,77, 1,76, 1,78 vermutlich. Die wiegt dann aber wahrscheinlich auch diese 63, 64 Kilo. Also ist, finde ich irgendwie ganz spannend, dass die Frauen dann doch sehr ähnlich sind, was du die Gewichtskategorie anbelangt. Natürlich hast du komplett unterschiedliche Körperformen. Das ist ja auch das Schöne daran, dass es nicht einfach nur die dünne Athletin gibt, sondern es gibt auch die Athletin, die, ich sag jetzt einfach mal, gesund aussieht.
Power haben die alle.
Nicht mehr so. Power haben die alle, genau. Das ist, und haben halt auch nicht so die ganz großen Gewichtsunterschiede. Also das finde ich irgendwie ganz, ganz interessant, ganz spannend.
Ich glaube, die hast du nur.
Bei den Männern hast,
also
die,
also du hast natürlich
doch unterschiedliche Typen.
Ja, du hast halt. Klar, so eine Anne oder so ist dann halt nochmal ein bisschen kleiner, aber wahrscheinlich ist dann so wirklich dieses 51, 52 Kilo das allerunterste, was du irgendwo hast. Das ist aber auch schon echt dann super wenig.
Das hat eine Anne aber, glaube ich, auch nicht.
Ist ja nur das, was du jetzt, eine dumme, schnelle Google-Suche, um es irgendwie einordnen zu können.
Aber, ist ja auch, also.
Ja klar, du hast halt dann natürlich, wenn du Männer irgendwie, die über 1, ein Dittler, was ist der, 1,95, 96 oder sowas, und dann Patrick Lange, da hast du halt natürlich riesen Unterschiede in der Größe und dementsprechend auch im Gewicht. Und das hast du ein bisschen weniger. Sonst, ich glaube, so was so Muskulatur, Körperfettanteil, so das angeht, da sind die alle wahrscheinlich aufs Prozent irgendwie alle ähnlich, bei Männern so wie Frauen. Das ist ja am Triathlon aber auch das Schöne, dass es nicht wie beim Laufen ist, dass wirklich je leichter, desto besser und du musst dann nochmal ein bisschen irgendwie verzichten und so. Das ist halt Triathlon, du verbrauchst so viel und du brauchst halt auch zum Radfahren einfach diese Muskulatur und die Power, sonst wirst du halt einfach abgehängt und das kannst du die schnellste Läuferin, der schnellste Läufer sein, das holst du einfach nicht wieder auf. Und das Krasse, was man jetzt auch immer mehr sieht, was ich richtig geil finde, wenn du dir ein Blumenfeld anschaust oder auch zum Beispiel so, wo es ja auch immer viele Diskussionen gab um die Körperform bei Cat Matthews früher, wo sie in Triathlon reingekommen ist, ist aber auch einfach eine, hat sie jetzt wieder in Texas gezeigt, eine unfassbar starke Läuferin. Und dass dieses gerade im Triathlon ermüdet laufen, dass dann nicht leichter besser ist, ist, glaube ich, jetzt so oft bewiesen worden und super, super cool, dass man das einfach auch weiß. Und auch so ein, wo viele auch sagen, wie kann Blumenfeld mit dem Gewicht so schnell laufen? Aber er macht's einfach. So, das ist, es geht und da ist Triathlon dann doch, muss man sagen, wirklich cooler als dann, wenn du sagst, ich bereite mich rein auf den Marathon vor, will alles rauskitzeln. Das heißt, ich muss halt mich schon fast ein bisschen runterhungern. Das ist dann so wie irgendwie Skispringen und so in diese Kategorie. Das muss ich auch sagen, es ist halt einfach so, ne? Das kann man nicht wegdiskutieren, aber es ist einfach nicht geil. Und das ist schon das Gute am Triathlon, dass das da nicht so krass. Aber jetzt, wo sind wir abgewogen, dass wir hier über Gewicht diskutieren? Eigentlich gar nicht unsere Gewichtsklasse.
Ja, aber ist natürlich trotzdem, also ist natürlich ein wahnsinnig, wahnsinnig spannendes Topic, weil ich glaube schon, dass sich das auch in den letzten Jahren verändert hat, weil halt einfach diese Energieverfügbarkeit, sowohl positiv wie auch negativ, also negative Energieverfügbarkeit heißt, man nimmt halt einfach zu wenig Kalorien zu sich, man verbraucht mehr und gerät dann halt in diese Negativspirale und kann dann irgendwann nicht mehr die Leistung abrufen, die man versucht abzurufen. Und du hast das gesagt, gerade beim Laufen zählt natürlich jedes Gramm, aber auch da, finde ich, ist es so, dass du eigentlich die Athleten, wo man wirklich so denkt, wie kann das Ganze funktionieren, weil die halt einfach so extrem dünn sind, die fallen dann doch öfter auch mal mit Verletzungen aus. Also die haben dann doch öfter mal Ermüdungsbrüche oder haben Phasen, wo sie halt einfach sehr lange ein angeschlagenes Immunsystem haben. Und ich glaube, da ist Gott sei Dank wirklich sehr viel im Positiven in den letzten Jahren passiert, dass man halt einfach weiß, es ist besser, ein paar Gramm zu viel zu wiegen, als ein paar Gramm zu wenig zu wiegen. Und dass das Körperbild sich auch gerade so ein bisschen verändert, dass halt dieses extrem dünne einfach, also bei mir schrillen da als Trainer immer sofort die Alarmglocken, wenn ich halt Athleten sehe, die offensichtlich ein Problem damit haben. Gerade auch dieses, ich weiß nicht, wie es kam, dass die Kohlenhydrate so verteufelt wurden, denn ich meine, ohne Mampf kein Dampf, das ist einfach so. Also wenn man halt keine Kohlenhydrate zuführt, wo soll dann einfach die hohe Energie oder die hohe Geschwindigkeit herkommt, die halt einfach nur mit Kohlenhydraten funktioniert. Das heißt, man muss das Ganze zuführen. Und ich glaube, da ist in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel Positives passiert, dass man halt einfach weiß, ich muss viel essen, ich muss viel Energie zuführen, sonst kriege ich dieses Trainingsvolumen einfach gar nicht hin, ja. Weil man halt auch realisiert hat, wie viel man trainieren kann. Das war, glaube ich, ist durch Strava, durch Social Media einfach in den letzten Jahren viel offensichtlicher geworden, dass man 25 bis 30 Stunden pro Woche trainieren kann, wenn man das Ganze halt richtig vor- und nachbereitet, wenn man sich richtig fokussiert und wenn man halt die Energie zuführt von außen. Wenn man die Energie aber nicht zuführt, dann kann das für eine gewisse Zeit gut sein und natürlich, da gebe ich dir recht, mit jedem Kilo, das man weniger wiegt, läuft man vermeintlich schneller in der reinen Laufleistung jetzt. Aber das geht meistens nicht lange gut. Und je länger die Distanzen werden, wenn du jetzt mal an Ironman denkst, wo man 3,8 Kilometer schwimmt und dann 180 Kilometer Rad fährt, da ist die Frauenspitze, schwimmt jetzt irgendwie mit Wechsel, sind die nach 55 Minuten auf dem Rad und dann fahren sie irgendwas zwischen 4,30 und 4,40 mittlerweile ja auch oder 4,40. Das heißt, die sind 5,5 Stunden, 5 Stunden 40 unterwegs, wenn es zum Marathon geht.
Ja.
Und das dann im besten Falle noch bei Bedingungen wie auf Hawaii, wo du eine extrem hohe Sweat Rate hast, also wo du sehr, sehr viel Substanz einfach auch verlierst. Und wenn du da dann natürlich schon vorm Start extrem austrainiert bist, also aufs letzte Gramm Körperfett runtergehungert bist, ich sag's wirklich mal so, dann kann das Ganze natürlich nicht funktionieren. Also da muss man schon wirklich so ein bisschen vor dem Start auch Substanz haben, einfach die Speicher gut aufgefüllt haben. Und das ist ja auch etwas, womit dann viele Athleten und Athletinnen Probleme haben, wenn dann ein richtiges Carbo-Loading stattfindet in den Tagen vor dem Rennen, dann füllen sich die Speicher auch auf, die Kohlenhydrate binden viel Wasser und dann hat man die Tage vorm Rennen halt nicht das Sixpack, was man in den Wochen davor hatte, wo man halt 30, 35 Stunden pro Woche trainiert hat und wo man halt jederzeit ausgemergelt aussah. Also das ist ganz normal, dass man dann die letzten 3, 4 Tage vermeintlich nicht so fit aussieht wie sonst. Und da gilt es halt einfach cool zu bleiben und zu wissen, ey, das muss so sein, weil ich halt einfach meine Speicher jetzt aufgefüllt habe. Aber das ist trotzdem immer noch für viele Athleten und Athletinnen ein Problem, dass sie halt denken, boah, ich sehe jetzt aber eigentlich nicht so aus, wie ich sonst im Training aussehe. Aber so muss es ja sein, weil sonst sind meine Speicher nicht voll, sowohl die Kohlenhydratspeicher als auch die Flüssigkeitsspeicher als auch die Salzspeicher. Also da hast du schon recht, das ist, hat jetzt gerade irgendwie das Thema gewechselt und ist wahrscheinlich auch ein Thema, was wir entweder nochmal mit einem Ernährungswissenschaftler besprechen,
ja, geil, sollten, ja.
Oder mit einem Sportpsychologen.
Beides vielleicht.
Vielleicht auch mal mit beiden, genau. Da müssen wir nur ein gutes Gesprächsprotokoll, da müssen wir zwei uns extrem zurückhalten. Aber das wäre tatsächlich eine sehr, sehr spannende Runde, weil das natürlich doch auch ein Thema ist und ja auch nicht nur im High-Performance-Bereich, sondern ich sehe das Problem eigentlich genauso auch im Altersklassenbereich, wo auch da sehr, sehr viele zu viel Gewicht oder zu viel Fokus aufs Gewicht legen und meinen, sie müssen immer dünner werden. Und ich persönlich freue mich eigentlich immer, wenn ich mit sehr ambitionierten Athleten zusammenarbeite, also jetzt High-Performance-Bereich, egal ob im Profisport oder im Amateursport, und du fragst dann irgendwann mal nach dem Gewicht und die sagen, sie wissen es gar nicht. Das ist für mich eigentlich immer so ein Zeichen, dass das kein Thema ist, denn wenn sie wie aus der Pistole geschossen sagen können, was sie wiegen, aufs Gramm genau, und dann auch noch sagen, ob morgens oder abends und am Entlastungstag oder nicht Entlastungstag, da weißt du als Trainer halt sofort, boah, das ist jetzt schon ein Topic, womit die Person sich sehr, sehr viel Gedanken oder wo sich die Person sehr viel Gedanken drüber macht. Und das ist, das ist dann halt immer sehr, sehr schwierig, weil das die Leistung halt immer früher oder später beeinflusst. So, und das ist dann natürlich auch als Trainer ein sehr schwieriger Punkt, weil irgendwann muss man es ansprechen und am Anfang kannst du dann halt immer über das Training gehen, das Training durchziehen, aber wenn du halt wirklich merkst, da liegt ein Problem vor, dann versuche ich dann auch nochmal aus Trainersicht das Gespräch zu finden und das Thema auch nochmal anzusprechen, dass ich halt der Meinung bin, dass da zu wenig Energie zugeführt wird, gerade auch zu wenig Kohlenhydrate zugeführt wird. Und wenn ich dann einfach merke, ich komme da nicht weiter, dann muss man halt gucken, dass man entweder dann, wie gesagt, mit einem Ernährungswissenschaftler zusammenarbeitet oder aber mit einem Sportpsychologen. Denn das ist schon ein Thema, was im Ausdauersport sehr weit verbreitet ist. Also da braucht man, glaube ich, nicht drüber zu reden. Aber ja, haben wir irgendwie dann nochmal eine Abbiegung off topic genommen quasi.
Nee, aber ist ja gut. Wir können, das war jetzt ja quasi, ohne dass wir es wollten, schon die Abbiegung in unsere Coaches-Ecke. Weil wir können jetzt mal die Abbiegung auch dahin nehmen, die kommt ja immer am Ende von unserem Podcast. Und wir haben heute nur eine Folge oder eine Länge König der Löwen 2 Zeit für diesen Podcast. Das heißt, es wird heute ein bisschen kürzer, weil ich muss noch packen und du musst gucken, wann der Film zu Ende ist, weil sonst kommt der Kleine da durch die Tür rein. Aber ich habe ganz viele Fragen noch, oder ich habe eh viel bekommen, super, super viel. Vielen Dank dafür, schickt gerne weiter durch eure Fragen für unsere Coaching-Ecke. Und das, was zusammengenommen am häufigsten war, war genau auf das Thema, was du schon mal vor ein paar Podcasts angesprochen hast, diese Erwärmung vorm 5K-Race. Da kam so viel, dass du dann mal sagst, was ist denn jetzt die konkrete Erwärmung vorm 5K, vorm 10K, vorm Triathlon, vorm Marathon? Also macht man da das Gleiche, macht man was anderes? So, also vielleicht gehst du es einfach mal durch. Ich schicke dich jetzt in einen wahrscheinlich etwas längeren Monolog. Und du gehst mal so durch von 5K bis Marathon und dann vielleicht nochmal zum Triathlon, was du deinen Athleten oder generell allen, die jetzt hier zuhören, empfehlen würdest, so als Warm-up für die verschiedenen Distanzen zu machen.
Also generell muss man sagen, dass das der Warm-up, die Erwärmung extrem wichtig ist. Also ich habe teilweise wirklich schon Athleten gesehen, Profiathleten gesehen, die sich überhaupt gar nicht erwärmen, die sich einen Neoprenanzug anziehen, einen Red Bull trinken und dann an den Start gehen von Ironman, wo ich dann wirklich so denke, alter Schwede, das ist schon hart, weil klar, wie willst du dann von 0 auf 100 starten können? Also du musst natürlich auf jeden Fall den Bänder und Sehnen und auch den Muskulaturapparat vorbereiten auf das, was da kommt. Und je kürzer die Strecke ist und je mehr Laktat im Spiel ist, desto wichtiger ist die Erwärmung. Also wenn jetzt ein 100-Meter-Läufer, da bin ich jetzt kein Experte, aber wo wirklich jede Zehntel entscheidend ist, der muss natürlich absolut top erwärmt sein. Also wenn der nicht on point top erwärmt ist und auch psychisch, ich meine, sobald der nur den Startschuss nicht sofort reagiert auf den Startschuss, ist das Rennen ja eigentlich schon verloren, aber der muss natürlich dermaßen gut vorbereitet sein, da muss die Muskulatur wirklich auf absolute Höchstleistung innerhalb der nächsten 10 Sekunden vorbereitet sein. Genau das gleiche halt auch bei 5-Kilometer-Läufen, wo ich in der Regel den ersten Kilometer immer schneller anlaufe, als ich es eigentlich will. Also ich glaube auch beim 5-Kilometer-Lauf, die beste Taktik ist immer, jeden Kilometer gleich zu laufen und vielleicht dann den letzten Kilometer noch am schnellsten zu laufen.
Habe ich noch nie geschafft.
Das ist, glaube ich, was die... genau, du hast ja auch nie richtig aufgewärmt, das haben wir ja festgestellt. Und das ist halt etwas, was wirklich der Großteil nicht macht. Und da muss man auch schon mal so ein klein bisschen Laktat vorproduzieren, weil man natürlich im ersten Kilometer sofort ins Laktat reinläuft. Und wenn mein Körper diesen Laktat, was ja auch verstoffwechselt werden kann, wenn ich das halt noch nicht produziert habe an dem Tag, dann ist es ganz klar, sobald ich halt renne und dann merke ich das erste Mal Laktat, dann kann das Ganze nicht funktionieren, dann ist der Körper damit überfordert. Das heißt, je kürzer die Strecke, desto umfangreicher und intensiver muss die Erwärmung sein. Und wenn man jetzt einen 5-Kilometer-Lauf macht, einen 10-Kilometer-Lauf, bei den schnellen Läufern auch einen Halbmarathon, da muss man dann schon so 15, 20 Minuten sich richtig einlaufen. Also man muss erstmal 10, 15 Minuten lockeres Joggen, dann richtig reinkommen und dann ein paar Strides machen. Und dann sollte man schon auch zweimal, dreimal so 20, 30 Sekunden schnell laufen, um halt wirklich auch schon mal so ein bisschen Laktat zu produzieren. Dazwischen kann man dann erstmal wieder ein bisschen locker gehen und dann macht man das Ganze nochmal, damit man halt einfach der Muskulatur schon mal Laktat angeboten hat quasi. Dann kann man seine Warm-up-Klamotten ausziehen, begibt sich an Start. Meistens braucht man dann noch so ein klein bisschen, bis der Startschuss fällt. Dann kann man auch nochmal so 1, 2 Strides machen, bevor man sich hinter die Startlinie begibt. Das funktioniert natürlich aber auch nur bei kleineren Wettkämpfen oder bei Wettkämpfen, wo man vorne starten kann. Wenn man dann einen Halbmarathon hat, klassisch jetzt irgendwie die großen Halbmarathons Berlin oder auch Hamburg, wo die Hobbyläufer dann diese Möglichkeit nicht haben, vorm Start nochmal 2, 3 Strides zu machen, dann sollte man sich trotzdem meiner Meinung nach unbedingt vorher 10, 15 Minuten locker aufwärmen. Und dann sollte man versuchen, in den Startblock über kurzes Anspannen der Muskulatur, über Mobility-Übungen, Anspannen, Entspannen, die Körperspannung noch aufrechtzuerhalten. Dass man halt nicht 20 Minuten im Startblock steht und sich gar nicht mehr bewegt. Also auch da sollte man dann gucken, dass man sich auch ein bisschen zu warm angezogen hat und dann irgendwie einen alten Hoodie erst kurz vorm Start ausziehen und dann loslaufen.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Und das Gleiche gilt auch beim Ironman. Und da ist es natürlich jetzt sehr schwierig mit den Rolling Starts, wenn man halt ganz, ganz weit hinten steht und 15, 20 Minuten braucht, bis man dann ins Wasser springen darf. Da ist es dann natürlich wirklich extrem schwierig. Und beim Ironman sollte man halt auch aufpassen, dass die Glykogenvorräte auf gar keinen Fall angegriffen werden. Also da sollte man jetzt nicht als Amateurathlet sich schon besonders ausgiebig einlaufen. Aber da sollte man dann trotzdem auf jeden Fall vor dem Start auch ein bisschen Mobility-Übungen machen. Und je schneller man ist, kann man auch mit ganz leichten Widerständen vielleicht ein bisschen Zugseiltraining vorher machen. Wenn man die Möglichkeit hat, sich einzuschwimmen, das Wasser warm ist, dann sollte man definitiv auch schon mal ins Wasser gehen. Und da gilt das Gleiche eigentlich in Grün. Wenn ich bei einer Sprintdistanz starte und weiß, ich schwimme die 750 Meter gleich Full Gas an, dann muss ich natürlich auch beim Einschwimmen schon zwei, dreimal 20, 30 Sekunden mehr oder weniger voll schwimmen, damit ich da auch schon so ein bisschen Laktat im System habe. Oder aber, wie gesagt, wenn das Wasser zu kalt ist, über ausgiebiges Zugseiltraining, je besser trainiert man im Wasser ist, desto mehr Kraft hat man, desto weniger stresst einen dieses Zugseiltraining. Also wenn du dich jetzt mit dem Zugseil aufwärmst, hast du danach viel, viel mehr Spannung, hast du viel mehr Tonus im Körper und kannst dann richtig gut losschwimmen. Also da ist es dann halt auch extrem wichtig, sich aufzuwärmen, wenn die Strecken kurz sind. Wenn es halt länger ist, dann muss man halt einfach gucken, dass man den Körper so ein bisschen auf Betriebstemperatur bringt, dass man halt schon mal so ein klein bisschen den Schulterapparat vorbereitet hat, Trizepsmuskulatur, Latissimusmuskulatur, wie gesagt, durch leichtes, müssen dann gar nicht Zugseil, das kann auch ein ganz einfaches Theraband sein, dass ich so ein klein bisschen was schon gemacht habe. Das ist beim Rolling Start, ist es in der Tat sehr, sehr schwierig. Also da sollte man dann halt einfach gucken, dass man ja vielleicht so ein bisschen auch vorher schon guckt, dass man so ein bisschen die Muskulatur immer mal so ein bisschen anspannt, dass man halt mit Tonus ins Wasser reingeht. Aber generell kann man sagen, je kürzer die Distanzen sind, desto aufgewärmter und intensiver sollte man sich vorbereiten. Je länger die Distanzen sind, desto mehr rückt das Warm-up in den Hintergrund. Aber ich glaube, in dem Jahr, in dem du gestartet bist in Rot, wurde nicht ohne Neo geschwommen.
Doch. Oder? Also seid die Age-Grouper sind mit Neo, genau. Ich bin ohne Neo geschwommen. Und
genau, da war ja so das beste Bild, wie Frodo im Neo ganz abgebrüht im Neo in den Kanal reingesprungen ist und sich auch nicht da eingeschwommen ist, wo alle anderen eingeschwommen sind, sondern er ist dann unter die Brücke durch, ist da ganz alleine im Neoprenanzug extrem intensiv eingeschwommen und ist dann rausgekommen, war noch warm, hat dann den Neoprenanzug ausgezogen und ist dann ohne Neoprenanzug kurz vorm Start erst ins Wasser rein, sofort angegast und ist dann ja auch weggeschwommen. Also das war schon wirklich wieder parademäßig perfekt vorbereitet. Im Nachhinein weiß man nicht, vielleicht wusste er auch schon, dass es nichts wird mit der Achillessehnenproblematik, die er da hatte. Und da hat er gesagt, okay, ich muss vorne schon eine Show machen. Aber das war natürlich extrem professionell, dass er sich sehr ausgiebig eingeschwommen hat und dann gleich beim Schwimmstart auch schon den Unterschied machen zu können. Weil wenn du dich ohne Neoprenanzug einschwimmst, hast du auch gleich so wieder dieses Kälte.
Du gehst raus, mir war auch saukalt. Das war ja genau. Du hast exakt mein Problem auch in Rot beschrieben. So, wenn du dich im Neo einschwimmst irgendwo, also ich merke einen Riesenunterschied, schwimme ich mich ein oder nicht. Wenn ich mich eingeschwommen habe und warm bin, dann schwimme ich ganz anders an. Genau. Und wenn du dich im Neo einschwimmst und rausgehst, ist das auch kein Problem, weil der Neo hält dich warm. Das Wasser, was drin ist, du hast schon so einen Film, du hast die Luftschicht da drin, das ist eigentlich nie ein Problem. Aber das hatte ich in Rot. Ich habe gedacht, ich muss mich einschwimmen. Irgendwie auch gerade, weil du hast den langen Einteiler an, du hast diesen Speedsuit-Trieber, den schwimmst du nicht häufig, das ist alles enger als sonst beim Schwimmen und du hast halt den Auftrieb trotzdem nicht vom Neo, der sonst ja immer noch dieses geile Schwimmgefühl macht halt einfach. Und da bin ich rausgekommen und dann bis zum Start hat es echt dann noch ein bisschen gedauert und mir war echt richtig kalt.
Ja, das ist nicht gut.
Und da hatte ich dann nämlich genau das ja, man muss mal zurückspringen jetzt in den Podcast, wo wir drüber gesprochen haben, aber es war genau das, was ich berichtet habe, dass sich das Schwimmen bei mir bis 800, 900 Meter so hart wie fast noch nie irgendein Schwimmen angefühlt habe und ich da all out gehen musste, um in die Gruppen zu kommen oder in die Gruppe zu kommen und dann war ich halt danach warm und dann war es halt, es war wirklich ein Baden. So, dann bin ich, habe euch ja gewunken am Rand, haben wir ja jetzt auch öfter erzählt. das war wirklich genau das, was du beschrieben hast, dieses Problem, zu kalt, schon vorm Start, bevor es überhaupt losgeht, dann wieder ins Wasser rein, dann schwimmst du wieder nach vorne, dann dauert es wieder, bis es losgeht. Und klar, wenn dann jemand sich im Neo einschwimmt, warm ist und sofort all out drauf drückt, oder das heißt all out nicht, aber richtig angast, und dann ist er, dann macht er einen Unterschied, ne? Und ja, das ist definitiv ein Riesenfaktor.
Und das ist ein ganz spannendes Thema, wenn gerade die Wassertemperatur relativ warm ist, dass ohne Neoprenanzug geschwommen wird, dann aber die Lufttemperatur morgens früh womöglich noch kalt ist. Ich meine, ein Großteil der Langdistanzwettkämpfe ist der Start halt, oder bei allen Wettkämpfen ist der Start sehr, sehr früh. Halbdistanzen können vielleicht mal ein bisschen später starten, aber wenn du halt gerade als Profiathlet um 6.30 Uhr in Nordeuropa startest, dann ist in der Regel die frühe Temperatur nicht so besonders warm. Und wenn du dann halt dich schon mal einschwimmst, wieder rauskommst und dann noch 15 bis 20 Minuten warten musst, bis der Start fällt, kannst du halt wirklich, gerade wenn du extrem austrainiert bist, halt so anfangen zu zittern, dass du da gar nicht mehr rauskommst. Also da macht es dann wirklich Sinn zu sagen, ich bereite mich gar nicht im Wasser vor, sondern ich laufe mich halt ein, mache dann ein ausgiebiges Zugseiltraining, beziehungsweise mit Therabändern bereite ich meine lokale Muskulatur, Schwimmmuskulatur auf das, was kommt vor. Auch da kann ich ja schon wirklich mal so ein bisschen hartes Anschwimmen simulieren über die Züge. Und dann bin ich da halt auch anders vorbereitet, als dass ich halt ins Wasser gehe, mich einschwimme, wieder rauskomme. Und dann kann man auch einen Wärmemantel wieder anziehen oder was auch immer. Meistens kriegt man es halt nicht hin, weil dann einfach fängt man wirklich an zu frieren. Und das ist ganz, ganz, ganz schlecht. Also wenn man frierend am Start steht, dann hat man einfach schon wirklich Körner gelassen. Und dann fühlt es sich natürlich auch nicht gut an, die ersten 100, 200, 300, 400 Meter. Und gerade bei den Profis, wo es halt darum geht, die Gruppen zu erwischen. Ich meine, selbst du als Top-Schwimmer hast halt 800 Meter gebraucht, um da reinzukommen. Hast Glück gehabt, dass du die Gruppe halten konntest.
Absolut.
Wenn du jetzt die Gruppe verlierst, dann ist natürlich als Profi schon mal so der erste schlechte Haken quasi in dem Drehbuch, was du dir geschrieben hast fürs Rennen. Also Erwärmung ist wirklich etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Genauso wie auch die Nachbereitung. Ganz kurz noch. Ich weiß nicht, ob du jetzt ein bisschen Giro d'Italia geguckt hast, die letzten Tage. Für mich was war der Bossy Move? Das war wirklich für mich der Boss Move der Woche. Pogi, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, als er das rosa Trikot überreicht bekommen hat mit der Brille. Hast du das gesehen?
Nee, das habe ich nicht gesehen.
Ah, der Typ ist ein, das sind wieder so die Sachen, das fällt wahrscheinlich wieder auch nur mir auf, weil ich so ein Spacken bin. Aber er ist auf die Bühne gekommen. Ich glaube, bei der zweiten Etappe hat er dann ja das rosa Trikot des Spitzenreiters übernommen. Ist auf die Bühne gekommen mit seinem Emirates Trikot in weiß, hatte eine weiße Brille auf, schmeißt die weiße Brille ins Publikum und holt eine rosa Brille hinten aus dem Trikot raus.
Geil.
Setzt sich die rosa Brille ins Haar und dann kommt das rosa Trikot, wo ich wirklich nur dachte, der Typ, der war mir so vor ein paar Jahren, war der mir echt, weiß ich nicht, da fand ich ihn gar nicht so richtig cool, da war der irgendwie, dachte ich so, oh, was ist das für ein Kerl, kommt da irgendwie so wie Phönix aus der Asche. Mittlerweile, alter Schwede, wie ist der die ersten drei Etappen gefahren? Also gerade auch die dritte Etappe, wo sie da zu dritt vorne rausgefahren sind und er dann halt einfach voll mitgeführt hat und gedacht hat, ich gewinne das Ding hier noch. Am Ende meinte, ja, ich wollte mich einfach nur aus dem Trouble raushalten, hat ja auch Spaß gemacht. Und Jared Thomas auch so meinte, alter, was ist das für ein Typ? Also wirklich, das ist so, finde ich, das ist so ein Typ, der fehlt im, das ist so ein, der Frodo war jetzt anders, aber das ist das, was wir schon mal hatten. So diese Typen, die fehlen so ein klein bisschen im Triathlon gerade. So diese absoluten Showmaker, die dann halt einfach
so performen. Sam Long ist so ein bisschen, so finde ich.
Sam Long, ja, guter Vergleich. Ja,
das Problem bei Sam Long ist halt einfach nur, dass er nicht schwimmen kann. So, weil der ist erstmal komplett weg hinten und muss dann aufholen. Und bis der dann quasi in dein Gesichtfeld kommt. Aber weißt du, dann auch da jetzt in St. George, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wo er in Führung liegend, dieses Kind im Arm einen Kuss aufdrückt und sich halt voll dafür feiert. Also
selber auch am meisten darüber
mehr
freut.
Mehr darüber freut als im Ziel. So gefühlt, das ist schon geil. Und das heißt,
hast du recht.
Genau,
ja,
so ein Typ.
Stimmt.
Wo man am Anfang auch dachte, oh, der ist irgendwie, ist der ein bisschen, weiß nicht, ob ich weiß noch nicht, finde ich
weird.
Den komisch oder mag ich den? So, und jetzt kann man einfach sagen, ich mag ihn nicht, ich liebe diesen Typen. So, das ist und auch
ja,
so,
hast du recht.
Wie er mich lügen
Stimmt.
gestraft
ja,
hat, wo ich dachte, ja ey, der Typ ist geil und stark, aber T100, 100 Kilometer Distanz hat er keine Chance, bam, wird er Zweiter in Miami, bam, wird er Zweiter in Singapur. Und wenn es länger ist, das Rennen, dann schießt er die ab, die 70-30. Also was hat der jetzt für einen Winning-Streak? Keine Ahnung, wann war das letzte Rennen von Sam Long, wo er schlechter als Zweiter war? Oceanside, also schlechter als Dritter war. Aber nee, war er in Oceanside?
Nee, Zweiter.
Ja,
Oceanside war auch Zweiter.
Auch Zweiter.
Ja, doch, klar.
Also wann war das letzte Rennen, wo der schlechter als Zweiter war?
Lahti, als die deutsche Meisterschaft ja, ausgefallen
wurde.
Das
war, wann?
Da war nicht vorne mit
2019, dabei.
August,
oder wann war das?
August letzten Jahres. Nee, aber das stimmt, da hast du recht. Das ist wirklich, kann man gut vergleichen. Kann man echt vergleichen. Also habe ich auch, als ich das gesehen habe, wie er auch wieder, was er auch für einen Spaß hat.
Ja.
Und das trifft ja halt auch so zu. Du siehst, wie Sam Long wirklich richtig Bock hat aufs Racen.
Und Pogi auch.
Und das ist genau sowas, was du bei Pogi auch ansiehst, wo du wirklich denkst, ey, der Typ will den Giro gewinnen und ballert da auf der dritten Etappe irgendwie vorne mit raus.
Eine Sprinter-Etappe, ne? Wer es nicht gesehen hat, es war eine Sprinter-Etappe.
Genau.
Wo vorher noch so ein Anstieg war und wo dann der Kommentator so gesagt hat, ja, die UAE, die fahren ja jetzt noch voll, bis sie in der 3-Kilometer-Range sind, damit Tadej safe ist, weil, wer es nicht kennt im Radsport, wenn man nach der 3-Kilometer-Marke stürzt, hast du quasi keine Zeit mehr, wird aufgeregt, du wirst zeitgleich mit dem Sieger gewertet. Sprich, dann bist du erstmal für die Etappe safe und bist weiterhin im Maglia Rossa. Und attackiert aber wer von EF Education First und Pogi setzt einfach nach. Und der sprintet einfach hinterher.
Ja,
und Geraint Thomas muss natürlich auch sofort reagieren. Und dann fahren die hinter dem her von EF und der dreht sich um und dann guckt sich Pogi um. Oh, wir haben eine Lücke. Und dann fährt er einfach. Anstatt, weißt du, der muss ja nicht. Die 3-Kilometer-Marke war genau an dem Zeitpunkt vorbei. Es war durch. Der hätte sich zurückfahren lassen können, im Feld rollen. Das war eine Sprinter-Etappe. Das ging dann nur noch flach ins Ziel, 3 Kilometer. Und der ist das Ding komplett voll von vorne gefahren. Den von EF haben sie dann abgehängt, so dass er nur noch mit G unterwegs war.
Ja,
vom Hinterrad gedroppt.
Ich wollte gerade sagen, das war ja das Krasse.
Und
der geht aus der Führung raus. Und er hat ja gar nicht damit gerechnet, dass Pogi überhaupt führt. Und der ist dann wirklich raus, auf einmal fährt Pogi an ihm vorbei und dann hast du da dieses halbe Meter Loch und ich meine, die Typen, die fahren dann halt 600-700 Watt in der Situation und dann kriegst du dieses Loch halt nicht zu und der hat ja selber auch gedacht, wenn er gewusst hätte, dass Pogi mitfährt, dann wäre er auch aufmerksamer aus der Führung rausgegangen.
Ja.
Und dann ballert der Typ da halt einfach mit 800 Watt an dir vorbei und du kriegst diese Lücke nicht mehr zu. Und Geraint Thomas hatte ja auch so dieses halbe Meter Loch, als Pogi nach vorne gegangen ist. Und hast du halt einfach nur gesehen, der hat alles gemacht. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dass Pogi ja diese typische Ellbogenbewegung vorher schon mal gemacht hat. Und Geraint Thomas konnte ja gar nicht vorbeigehen.
Der ist dann noch zweimal auf den letzten drei.
Der
ist dann irgendwann auch nochmal nach vorne gefahren. Und dann war Pogi dahinter, aber dann hat er schon gemerkt, die Pace droppt und dann ist er einfach wieder vorbeigefahren und das Ding, naja komm, wenn, dann mach ich's von vorne. Und dann ja wirklich ganz kurz vorher wurden noch geholt und Jonathan Milan hat dann im Sprint gewonnen. Also, das ist so, ich weiß gar nicht, mit wem habe ich gesprochen. Es war genau nach der Etappe, wo ich dachte, hey, eigentlich ist der Giro viel geiler als die Tour. Wir haben Etappe 3 und guck mal, was schon alles passiert ist. Es war schon Bergetappe, Pogi schon in Pink, dann so eine Sprinter-Etappe, die super langweilig ist, wird super geil, weil der Typ einfach Bock hat auf Racen und wenn einer attackiert und das Berg hochgeht, fährt er halt mit und drückt dann halt drüber und denkt, ja, vielleicht können wir das Ding hier auch einfach gewinnen. Das ist so, ohne Druck, ohne irgendwas. Also, ja, geil.
Ja, und so sind wir eigentlich drauf gekommen. Die kommen halt ins Ziel und das ist wirklich krass. Die fahren sich ja mittlerweile schon aus vor der Siegerehrung.
Ja.
Also die kommen
und direkt
wirklich ins Ziel. Und
so, die hauen sich direkt Recovery Shake rein, ne? Irgendwie diese
Recovery Shake rein.
Auf den
Trainer.
Ja, genau. Dann auf den Trainer. Das wollte ich nochmal dich fragen. Die saufen alle irgendwie so ein rotes Getränk und ich habe irgendwie noch in Erinnerung so dieses Cherry-Zeug, ich sag auch irgendwie für die Recovery oder so, ne? Weißt du das? Das muss ich das nochmal recherchieren.
Mir ist es auch schon aufgefallen.
Die trinken alle so einen roten Saft, 0,5, große Pulle, ächzen das weg und dann weiter. Und ich habe das irgendwie im Kopf, ich mache jetzt nochmal eine schnelle Google-Recherche. Cherry Recovery. Wahrscheinlich kriege ich jetzt die ganzen Sachen angezeigt. Active Edge.
Auf jeden Fall ist das
interessant. Hier, Cherry-Konzentrat für Recovery. Understanding the role of cherry juice in exercise recovery. Ha, guck mal, Nils, vielleicht bin ich hier auf was gestoßen. Are cherries good for recovery? Tart cherry TC juice has many anti-inflammatory blah blah blah. TC lessens pain and accelerates strength recovery after exercise and decreases blood markers of inflammation and oxidative stress. These improvements occur in both strength and endurance exercise.
Guck mal.
Hey, durch Beobachtung oder Google-Recherche. Nee, ich weiß nicht, aber das ist mir, vielleicht weiß es ja irgendeiner unserer Hörer hier und kann uns das einfach mal schicken. Dann können wir es nächste Woche auflösen, ob ich recht hatte oder nicht.
Auf jeden Fall ist es halt, und so sind wir drauf gestoßen, die Nachbereitung, das ist halt wirklich sehr interessant, logischerweise auch. Ich meine, die kommen da halt auch nach 4-5 Stunden Renndauer, kommen die an, geben sich nochmal richtig ein mit auf den letzten Kilometern. Und dass du dich dann auch ausfahren musst, um halt die Regeneration einzuleiten, ist ja ganz, ganz klar. Das haben sie jetzt auch, machen sie auch schon seit ein paar Jahren, aber dass sie halt wirklich unmittelbar nach dem Zieleinlauf, direkt noch vor der Siegerehrung schon, dann auch witzigerweise oft aufs Aerorad, weiß nicht, ob du es gesehen hast, dass sowohl Pogi als auch Jared Thomas sich dann gleich aufs Zeitfahrrad setzen, was dann halt schon aufgebaut ist am Bus. Also das ist schon krass und das ist natürlich gerade, wenn du am nächsten Tag wieder performen musst, extrem wichtig und genauso auch im Training, also auch die Nachbereitung im Training, auch wenn ihr jetzt irgendwie intensive Einheiten macht und man hat immer keinen Bock auslaufen. Ich finde, es gibt nichts Langweiligeres und Schlimmeres als auslaufen, wenn man ein geiles Programm gemacht hat. Aber es ist halt immens wichtig, nicht jetzt unbedingt für diese Einheit, für die Einheit auch, aber halt immer fürs Big Picture, für die nächste Einheit, die dann halt bei den Profiathleten am gleichen Tag kommt oder bei den Amateurathleten dann halt am nächsten Tag. Da muss man dann halt auch einfach dann sagen, okay, ich trainiere jetzt nochmal oder ich laufe mich jetzt nochmal 15 bis 20 Minuten aus, um halt die Regeneration schon einzuleiten. Und das Ganze dann halt noch mit Kirschsaft abschließen. Wir werden es herausfinden, Nicky Boy.
Wir werden es herausfinden. Und Nils, wir, ich glaube, wir müssen diese Episode hier hart beenden, weil König der Löwen ist zu Ende.
Ja, aber der ist ja, das ist krass. Er wird jetzt bald 7 und mittlerweile wissen die ja dann auch schon, obwohl er echt nicht viel gucken darf, aber die wissen halt schon, wie so ein Beamer funktioniert.
Der ist schon König der Löwen 4 an.
Ja, wahrscheinlich guckt er irgendwas, was er noch gar nicht gucken darf. John J. Rambo oder irgendwie so.
Aber das Rocky ist, Balboa das ist, 1 das ist angefangen.
Ja, wobei das wird zur Attitude
und passen. Morgen kommt er. Papa, Papa, bam, 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 bam.
Und wo wir hier gerade bei Rocky Balboa sind, eine geile Scheißhausgeschichte wieder noch. Also keine Scheißhausgeschichte, aber wir haben ja unsere graue Eminenz, Basti. Unser Spion oder der uns immer mit witzigen Sachen versorgt. Gestern kam wieder ein Bild von ihm und da ist er mit dem Rad rausgefahren an der Alster und dann denkt er, hä, der Typ, der da läuft, der sieht doch aus wie Frodo. So, und dann wollte er so heimlich ein Foto machen von Frodo im Hintergrund, weil der wirklich an der Alster lang gelaufen ist. Und dann hat Frodo das aber natürlich gleich gesehen, hat er so geschrien, Moin! Hat so rübergeschrien. Und dann siehst du halt, wie Frodo so ganz, 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 ganz freundlich in diese Kamera blickt und wir dann alle so, hä? Aber logischerweise, hier ist ja gerade Ausnahmezustand wegen der OMR, Online Marketing Rockstars. Alle die irgendwas mit Digital Marketing zu tun haben, sind jetzt entweder hier oder wissen, wovon wir sprechen. Also das ist echt krass, wie groß das geworden ist. Also das ist, ich glaube, die haben mittlerweile die komplette Messehalle, das Heiligen Geistfeld, wo der Dom stattfindet, ist ein Riesenzelt aufgebaut, einfach nur für die Akkreditierung.
Ach, krass.
Der OMR. Ja, das ist unvorstellbar, wie groß das geworden ist. Also es ist wirklich krass. Und klar, Frodo ist Keynote-Speaker heute gewesen. Und deswegen war er halt, oder ist er halt in der Stadt und ist dann halt gestern auch gelaufen. Und da habe ich aber auch nur gedacht, wie cool ist das? Stell dir mal vor, du joggst so um die Alster und auf einmal kommt Frodo an dir vorbeigerannt. So.
Moin.
So, ja, was ist denn hier los? Und Basti hat ihn da natürlich gleich wieder fotografisch festgehalten. Und einfach auch cool, dass er dann auch gleich Moin ruft und sagt, hier, Moin Kollege. Aber wieder typisch, dass Basti ihn auch wieder trifft. Das ist so.
Ist gut.
Das war dann wieder so die nette Geschichte des Dienstagsabends, weil wir heute Mittwoch aufzeichnen. Also Frodo hier in der Stadt und war Keynote Speaker bei der OMR. Krass, was da draus geworden ist aus dieser ehemals kleinen Underground Messe und jetzt Wahnsinn. Also wirklich, wirklich brutal.
Ich war noch nie da.
Die ganze Stadt ist im.
Muss ich da hin, Nils?
Ja, das ist. Alle wie du, alle mit Cappy auf dem Kopf und so die 50-Jährigen in meinem Alter, die tragen dann wieder Hoodies und haben
oder
dann alle
Pink,
ihr OMR-Ding rum, sind nochmal 5. Nee, das ist für Maglia Rosa, das ist für Pugli. Nee, die alle schwarz. Nein, die, natürlich alle schwarz. Das T-Shirt ist natürlich auch schwarz mit weißem Logo, ist ja logisch. Mittlerweile wird Philipp Westermeier auch von Boss ausgestattet. Auch das ist, obwohl wahrscheinlich auch schon länger. Aber es ist irgendwie witzig, wenn du das wirklich so von Anfang an verfolgt hast. Am Anfang war das halt wirklich so ein ganz, ganz kleines Ding. Das wäre, nächstes Jahr müssen wir da hin, Nicky Boy.
Ja,
das ist okay. Unsers. Da bist du dann Keynote Speaker.
Das glaube ich nicht, aber vielleicht.
Ich weiß ja nicht über was.
Vielleicht gehen wir mal hin und gehen auf die Partys.
Irgendwas denken wir uns
aus. Achso, ja, okay.
Oh, die war ja, boah, die war gestern auf der Cup San Diego. Das ist natürlich dann immer klar. Logisch. Da versuchen dann natürlich immer die 50-jährigen CEOs, die nochmal jung sind, dann die Marketeers abzuschleppen. Aber ist jetzt wieder so eine Aussage, krieg ich wieder Ärger für. Darf man wahrscheinlich gar nicht mehr sagen heute, aber so funktioniert's ja. Nee, das ist schon krass.
Was du sprichst einfach aus, was viele denken. Von daher ist es völlig in Ordnung.
Ja, selbst in unserem beschaulichen Hood liefen sie hier gestern alle in den Restaurants mit ihren OMR, wie heißt
Ach, die, das? Hält man, die behält man auch noch an, dass alle auch sehen, dass man da ist, oder was?
Wie Festivals oder mittlerweile auch die Rotstarterbänder oder sowas. Alles das Gleiche. Ob du zum Wacken Open Air gehst, ob du in Rot startest oder bei der OMR bist. Letztendlich geht's immer nur ums Dabeisein.
Wir versuchen das in Mallorca mal wieder andersrum, ohne Bändchen überall reinzukommen, und ich nehme wieder die große Kamera mit, damit klappt das auch oft.
Pass auf, dass du nicht wieder von irgendwelchen Dächern geschickt wirst.
Aber auf Mallorca von Dächern, das könnte doch ein besserer View sein, weißt du, weil die Hotels sind ja höher da. Mal gucken, was ich so finde,
ja,
wo ich einen guten Winkel finde, wo ich nochmal runterfilmen kann oder hochfilmen kann. Vielleicht finde ich auch einen Keller diesmal, wer weiß. Also, Nils, ich muss jetzt packen. Es ist 20:35 und ich fliege um 5:45 Uhr. Wenn ich den Podcast nicht schneide, weiß ich auch noch nicht. Im Flieger wahrscheinlich.
Und du bist
alt. Und ich bin alt, ja. Also, in diesem Sinne, Deckel drauf, bis nächste Woche. Da gibt's dann die Nachbesprechung von der Vorbesprechung. Und
allen Startern am Wochenende ganz, ganz viel Glück. Genießt eure wahrscheinlich Saisonpremiere 2024. It's gonna be a fast year. Es wird schnell dieses Jahr. Und habt vor allem ganz, ganz viel Spaß. Gerade auch beim Überqueren der Ziellinie. Das ist wieder das, was mir vor 2 Wochen bewusst geworden ist. Beim Zehntel hier, beim Kids, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Oh, stimmt, der Race Report ist noch offen. Wann ist er ausgebüxt?
Ja, die Gene sind tatsächlich weitergegeben worden. Es war sehr, sehr erfolgreich. Papi war aufgeregt, Kasper war aufgeregt und er hat ein verdammt gutes Rennen absolviert. Auch die Gene des Quatschens. Er hat die ersten 1,5 Kilometer mit seinen Buddies gestartet, weil die sind dann ja doch echt erst einmal auf dicke Hose und dann werden sie zum Start geführt. Und dann siehst du die 3 coolen Jungs, wie sie sich dann doch an die Hand packen, weil dann haben sie halt doch Angst, dass sie irgendwie doch nicht wissen, wo es lang geht. Und dann haben die 3 halt beschlossen, sie laufen zusammen. Als dann der Erste nach 1,5 Kilometern meinte, oh, jetzt könnten wir mal eine Pause machen, hat Kaspi dann beschlossen auszubüchsen. Ist dann tatsächlich auf dem zweiten Platz vorgerannt.
Geil.
Er hat halt die ganze Zeit gequatscht und ist dann nachher von allen 5 Klässlern von allen Erstklässlern ist er Fünfter geworden. Ich dachte
grad, wann hat Kasper den Sprung von der Ersten in die 5. Klasse gemacht?
Ja, ich weiß auch nicht. Das war krass. Der ist so hochbegabt, dass er direkt in die 5. Klasse
geht. Die Lehrerin hat die Schultüte gesehen und gesagt, ja komm, weiter für eine Schule.
Genau. Nee, also und vor allem...
Aber
und
was ist er jetzt geworden? Von allen Erstklässlern ist er was geworden?
Fünfter.
Ah, geil. Ach so rum. Du hast nur die Zahlen verdreht.
30 Sekunden hinter Platz 1. Habe ich da natürlich gleich geguckt, dachte so, hat er sich zu sehr verquatscht, die ersten 1,5 Kilometer. Aber auch das kommt nach allein. Quatsch, auch das kommt nach dem Papa. Also auch das Gen hat er geerbt. Aber was ich halt sagen wollte, wenn du das halt siehst, diese Aufregung, das ist ja absolut vergleichbar zu den Erwachsenen, haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen. In dem Moment, wo man eine Startnummer am Körper hat, ist es völlig scheißegal, ob es 3 Runden um den Dorfkreich sind oder ob es der Ironman Hawaii ist. Da ist man einfach aufgeregt und das bei diesen Kindern zu sehen. Und dann dieser Stolz und diese Freude. Und das ist halt das, wo ich so gedacht habe, das macht dann den großen Unterschied, weil bei den Erwachsenen kommt dann sofort wieder das, was hat man sich vorgenommen und was ist draus geworden. Und da hörst du ja am Ziel wirklich die wildesten Geschichten und dass du einfach nur denkst, ey, du hast gerade einen Ironman gefinisht, freu dich doch einfach. Es geht doch überhaupt nicht darum zu lamentieren, dass du vielleicht ein Furzquersitzen hattest oder dass du 10 Minuten zu langsam warst oder was auch immer, sondern freu dich doch erstmal. Und das ist bei den Kids natürlich, die kommen rein, haben ihre Medaille um den Hals und sind halt mordsstolz. Das sind alles Olympiasieger, haben alle die Goldmedaille gewonnen. Und das so zu sehen, das war wirklich so, wo ich gedacht habe, ey, wie cool, diese Aufregung, diese Freude im Ziel. Und das ist doch irgendwie das, worum es im Sport geht und auch bei uns, also zumindest bei 99% derjenigen von uns. Bei den Profisportlern ist es ein bisschen was anderes, aber der Großteil von uns macht es halt aus Spaß an der Freude, macht es, um gesund zu sein, um Bock darauf zu haben. Und das war wirklich richtig, richtig cool zu sehen, einfach dieser Spirit in dem Sinne, diejenigen von euch, die am Start sind am Wochenende und ihr seid im Ziel, freut euch einfach über diesen coolen Sport, dass ihr fit seid. Und wenn ihr dann eine Viertelstunde länger gebraucht habt, als ihr ursprünglich geplant habt, ist es im Nachhinein doch völlig egal. Ihr seid trotzdem, wie sagt Hadi Töne immer, ihr seid trotzdem Helden. Ja. Sagt er immer Helden? Irgendwie, Hadi hat immer einen ganz, ganz coolen.
Ich glaube, er sagt immer Helden. Ja, doch, müsste Helden sein. Da muss ich mir auch mehr von abschneiden. Auch. Vielleicht muss ich mal mehr Kidsläufe gucken, einfach. Weil das ist so, da bin ich definitiv auch super schuldig. Es ist völlig egal, aber man hat halt immer diesen eigenen Anspruch und dann, man steckt da halt so viel Zeit auch rein und quält sich zu Sessions, auch wenn man mal keinen Bock hat und geht nur mal abends laufen oder so oder zieht irgendwie die Intervalle durch, obwohl sie gar keinen Spaß machen. Diese Tage hat jeder. Und dann im Rennen soll es natürlich auch irgendwie funktionieren und das soll sich irgendwie alles auszahlen. Und dann ist man sucht ja schon fast immer danach, so was kann ich noch besser machen, was hat nicht geklappt. Und anstatt sich einfach mal zu genießen, so wie jetzt, ey, auf Mallorca, am Strand laufst du ins Ziel, was gibt's Geileres? Geiles Wochenende,
mega.
Sport unter Gleichgesinnten,
total.
Geiles Wetter, geile Insel. Genießt es, habt Spaß und wir hören uns nächste Woche.
Nicky Boy, guten Flug und grüßt die anderen schön.
Tschüssi.